Das ist für mich auch immer die Traumvorstellung vom Wochenbett, dass diese Einheit quasi aus allen besteht und dass da so viel Liebe im Raum ist. Ich denke manchmal, kann die auch riechen. Manchmal riechst du das richtig.
Wenn manchmal du so kommst du rein und denkst so, boah, Luft ist so Oxytocin geschwängert.
Ja. Apropos
geschwängert, ich will noch eine Sache sagen. Wenn Geschlechtsverkehr, man muss bitte daran denken, stillen verhütet nicht.
Wenn ihr jetzt sehen könntet, Jana hatte kurz den Zeigefinger oben.
Da kommt der Hebamme. Also stillen verhütet nicht. Und man kann tatsächlich auch in diesen ersten 4 Wochen nach der Geburt tatsächlich auch schon wieder schwanger werden, weil es kann sein, dass ein Eisprung da schon wieder ist. Es gibt Geschwisterkinder, die haben einen sehr geringen Abstand zueinander und manchmal ist es nicht gewollt.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und mein heutiger Gast ist eine liebe Berliner Kollegin von mir. Es ist Janine Krupp. Herzlich willkommen, liebe Janine.
Hallo, hallo. So schön, dass ich da sein darf.
Janine, du bist auch so eine richtige Berliner Pflanze wie ich.
Ja, ich würde schon fast sagen Schnauze.
Berliner Schnauze.
Ich werde mich zusammenreißen heute.
Och, gucken wir mal. Also du kommst aus Friedrichshain, du hast an derselben Hebammenschule gelernt wie ich in Berlin-Neukölln.
Ja.
Und du bist freiberufliche Hebamme. Mhm. Du hast 2 Kinder.
Mhm.
Und du bist Geschäftsfrau.
Ja, tatsächlich. Sind wir eigentlich alle als Hebamme.
Das stimmt, aber du bist nochmal speziell, also nicht nur als Hebamme im klassischen Hebammenberuf, sondern du bist Co-Gründerin von Hey Wow Mom.
Ganz genau.
Magst du mal erklären, was ihr da macht?
Mein kleines Baby.
Ja.
Unser kleines Baby zusammen mit meiner Freundin. In der Pandemie gegründet, unser kleines Online-Business. Eigentlich wirklich genau um dieses Thema, um das es sich heute dreht, nämlich um das Wochenbett. Weil weder Aufklärung mehr ausgereicht hat für die Familien, als auch ein bisschen gesellschaftlicher Ebene. Und natürlich auch so ein bisschen, ich wollte die versorgt wissen. Wir machen ganz viel Aufklärung auf unserer Website, auf unserem Instagram-Kanal.
Ihr macht Aufklärung und ihr macht auch Empowerment.
Ja.
Das finde ich sehr schön.
Und wir sprechen die unbequemen Sachen auch gerne an.
Ja.
Und aus dem ursprünglichen Thema Wochenbett ist auch so ein bisschen der Wunsch von unserer Community gekommen, dass wir uns noch mehr auf Mutterschaft konzentrieren und immer mit Leichtigkeit. Das ist uns sehr wichtig.
Ja, das ist schön. Und du hast gerade schon gesagt, die Wochenbettzeit ist so ein Lieblingsthema von dir und darüber reden wir heute.
Ja, freue ich mich.
Also wir machen heute so Wochenbett für AnfängerInnen und Fortgeschrittene, wer weiß, ne? Vielleicht gehen wir auch ein bisschen deep in ein paar Themen rein, aber eigentlich wollen wir einmal so drüber cruisen und einfach euch mal erzählen, was so zwei Hebammen
zum
Wochenbett
zukommt.
Sagen. Wir fangen vielleicht mal wirklich so ganz am Anfang an, was ist das Wochenbett, wie lange dauert das Wochenbett, ist ja immer so eine Frage, so eine typische Frage.
Der Klassiker. Vielleicht finden wir in dieser Folge auch einen schöneren Namen dafür. Das Wochenbett grundsätzlich finde ich ja auch einfach so unschön.
Echt?
Ja, ich finde es so oldschool und so nicht zeitgemäß.
Mhm.
Und darum geht es aber ja auch gleichermaßen halt auch mal raus aus der Zeit, jetzt aus der Hektik.
Ja, wenn ihr da draußen jetzt eine gute Idee habt, wie man diesen altertümlichen Begriff ein bisschen aufpeppen könnte.
Ein bisschen fancier.
Wenn euch eine gute Wortschöpfung einfällt, dann freuen wir uns über eure Kommentare im Insta-Post zu dieser Podcast-Folge.
Ja, ich bin gespannt auf all die Impulse.
Das finde ich tatsächlich ganz schön, ja. Ich finde das eigentlich schön, dass es so ein altertümlicher Begriff ist.
Ja.
Aber ja, vielleicht ist es schwer. Da
ja, ich denke da jetzt immer so an meine 25-Jährigen. Wie jetzt Wochenbett. Ja, was ist das denn?
Mhm.
Also Wochenbett ist so grundsätzlich der Abriss, so direkt nach der Geburt, mit Geburt der Plazenta.
Beginnt es.
Beginnt euer Wochenbett und für viele ja auch in der Klinik.
Ja.
Ansonsten natürlich auch direkt zu Hause.
Ja.
Und wir unterteilen das gerne in die frühe Phase.
Und spätes.
Und insgesamt so die ersten Tage sind das Frühwochenbett und alles, was danach kommt, ist so das Spätwochenbett.
Mhm.
Zwischen 8 und 12 Wochen endet das dann. Und auch in der Zeit habt ihr ja Anspruch auf Hebammenunterstützung.
Richtig. Die Mutter wird als Wöchnerin bezeichnet und die Zeit ist dafür da, also sie sollte sich schonen, geschont werden und von den Anstrengungen der Geburt erholen.
Ja, und wie das Wochenbett ja sagt, also ein paar Wochen Ja. Im Bett.
Das kann man sich tatsächlich im Vorfeld auch schlecht vorstellen. Ja. Also das finde ich tatsächlich immer super, super abstrakt, ne? Wenn man so sagt, ey, ihr werdet einfach im Bett leben. Es ist genug zu tun, aber man stellt sich dann irgendwie so vor, man liegt im Bett und langweilt sich total.
Ja.
Und ich sage immer, ey, wenn ihr euch langweilt, habt ihr alles richtig gemacht.
Absolut, bin ich voll bei dir.
Dann ist super. Was heißt langweilen, ne? Man liegt im Bett und himmelt vielleicht sein Baby an und schaut sich an, wie es sich verändert, wenn es aus Versehen grinst oder...
Und es passieren ja auch so viele unsichtbare Dinge in der Zeit. Und genau. Das wahrzunehmen, dass da es kommt keine Langeweile auf. Ja, Wöchnerin ist halt der Begriff für die Frau nach der Geburt. Am liebsten sehe ich sie eher so als Königinnen oder so.
Das sowieso. Ja. Lass uns nochmal sortieren. Also, das frühe Wochenbett ist geprägt von der Erholung von der Geburt, Rückbildung der Gebärmutter, vielleicht Stillbeginn oder Fütterungsbeginn, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Und das späte Wochenbett, würde ich sagen, ist so das Eingrooven in der Familie. Ne? So
die kann man es eigentlich schon mal. Position finden, so ein bisschen in einen möglichen Alltag vielleicht, also einfach Leben mit Baby, mit all den Veränderungen auch zurechtkommen, die das Baby auch dann mit sich bringt.
Ja. Und weißt du, was witzig ist? Wir haben ja gerade schon gesagt, man kann sich das super schwer vorstellen, ne, was das bedeutet. Und ich habe ja im Vorfeld ein bisschen rumgefragt in der Community, ob uns Menschen ihre Stimme schenken und uns sagen, was das Wochenbett für sie bedeutet hat. Und da hören wir uns mal kurz an, was Vanessa dazu gesagt hat.
Mir fehlte einfach ein realistisches Bild davon, dass Wochenbett nicht einfach nur Rückbildung heißt, ja, sondern einfach auch dieses Wissen um die Muttertät, was jetzt so langsam erst in den Medien kommt, diese ganze Lebensveränderung, das wäre auf jeden Fall für mich ein großes Thema.
Das ganze Leben verändert sich, sagt Vanessa, und das stimmt ja auch.
Ja.
Ne? Und ich finde, das Ärztekind verändert das Leben am allermeisten. Wenn noch weitere Kinder dazukommen, klar, es ist immer wieder eine neue Veränderung.
Dann gibt es schon ein Gefühl dafür.
Aber das erste Mal, das ist so, du warst vorher ein Paar und jetzt plötzlich bist du zu dritt. Da kommt eine neue Person in diese Beziehung mit rein. Das ist schon mal irgendwie so ein Ding.
Ja, und in dieser 24-7 fürsorgenden Rolle.
Richtig, das ist genau. Man ist nicht mehr so für sich. Ne? Man hat diese Zeiten, wo man für sich vor sich hin eidelt und irgendwie nichts macht oder ein Buch liest oder einfach selbstbestimmt ist mit sich, seinem Körper und seiner Zeit. Die endet dann ganz abrupt plötzlich.
Ja, das ist dann auch im Wochenbett tatsächlich sehr schwerwiegend, wenn die Dinge nicht so laufen, wie Frau sie braucht. Und dann ist diese Fremdbestimmung nämlich, kreist das so über diesem Wochenbett. Und die Frauen gehen so, leben so in den Mangel dann herein. Da braucht es vor allen Dingen ja dann Stärkung. Vor allen Dingen dann von außen. Mhm.
Genau, gucken wir uns mal an, was stärkend sein könnte. Also die allermeisten gehen ja in eine Klinik für eine Geburt. Das heißt, das Wochenbett startet in der Regel in der Klinik.
Mhm. Das ist alles andere als gemütlich, entspannt und ruhig.
Aber es gibt, wir wollen ja versuchen, konstruktiv zu sein, es gibt Familienzimmer.
Ja.
Das ist zum Beispiel, finde ich, der erste gute Tipp, dass man sagt, dass die Familie auch direkt mal zusammenbleibt, ne? Dass nicht dann der Partner, die Partnerin nach Hause geht und die frische Wöchnerin alleine mit dem Baby in der Klinik, sondern man bleibt zusammen und wächst direkt als Familie zusammen. Und die Frauen haben dann auch nicht diesen Vorsprung, was so Pflege des Kindes
und
betrifft.
Und auch nicht diesen Zwang aufzustehen.
Ja, und auch dafür haben wir eine Stimme, und zwar von Julia.
Hallo Janne, ich heiße Julia und was mir im Wochenbett sehr geholfen hat, war das Familienzimmer, da ich noch eine Woche lang im Krankenhaus bleiben musste nach der Geburt, eine sehr schwere traumatische Geburt hatte und ich war sehr dankbar, dass mein Lebensgefährte dabei sein konnte durch das Familienzimmer. Und als ich wieder zu Hause war, hatten wir wenig Besuch. Diese verordnete Bettruhe, das hat mir eher geschadet, vor allem psychisch. Körperlich habe ich mich trotz allem sehr schnell erholt, aber psychisch war dieses nur eingesperrt sein, nur drin sein, das hat mir überhaupt nicht gut getan und ich war dann sehr froh, als ich beschlossen habe, dass ich irgendwie raus muss, an die frische Luft muss, mich bewegen muss. Das war ja auch noch Hochsommer, spazieren gehen, Tiere, Menschen, Kontakte.
Ja, da brach es ein bisschen abrupt ab, aber ich glaube, haben einen ganz guten Eindruck bekommen. Das finde ich auch total interessant, weil wir Hebammen sind ja immer sehr Verfechterin von viel im Bett bleiben und viel erstmal sich schonen. Aber ich finde, das ist total wichtig, dass man auch da auf sich selbst hört und guckt, ne, was ist gerade das Vordringlichste, was brauche ich am allermeisten. Und wenn es für mich dann irgendwann wichtig ist, sie hat ja auch gesagt, körperlich war es dann okay, dann auch rauszukommen, dann muss man auch rausgehen. Ne?
Das ist ja der Vorteil daran, wenn wir als betreuende Hebamme in die Familie schon in der Schwangerschaft kommen und auch diese Frau, das Paar, die Familie schon mal kennenlernen. Und gerade in dieser intimsten Zeit, die sie durchleben, mit all ihren Höhen und auch Tiefen, nehmen wir natürlich dann viel sensibler wahr, wenn sich halt solche Veränderungen einstellen. Und ich bin auch eine der Kolleginnen, die ganz klar sagt, also wenn ich das vertreten kann und der Beckenboden, Geburtsverletzungen das auch zulassen, dann braucht die Seele manchmal auch Natur, dann braucht die frische Luft. Und großartig ist es, wenn ich Frauen, Paare, Familien habe, die ein Haus haben. Ich sage so, und jetzt schieben wir die Liege raus, machen es dir draußen schön gemütlich und du legst dich draußen hin. Ja, also dieses,
oder ein Balkon in der Stadt.
Oder genau, nur der ist meistens ja weniger mit Liege, damit sie mir nicht so lange so sitzen.
Ja.
Da nehme ich das sehr schnell wahr und spreche das auch von meiner Seite aus. Ich glaube, es würde dir mal gut tun, wenn du vielleicht mal quasi für eine halbe Stunde ums Haus gehst oder mal kurz frische Luft tankst. Auf jeden Fall, wir zwingen keine Frau ins Bett, nur die allermeisten haben den Drang, mir nach 3 Tagen die Tür aufzumachen.
Das ist zu früh. Ja.
Oder das Geschwisterkind auch schon aus der Kita zu holen nach einer Woche. Das geht nicht. Also das kommt hinten dran als Rekonvaleszenzzeit irgendwie nochmal oben drauf.
Absolut. Wir sprechen hier schon von eher späten Wochenbetten. Ja. Ne? Also in den ersten Tagen, das ist in der Regel eher nicht so gut.
Ja.
Sag mal so, das allererste ist ja vielleicht erstmal die Rückbildung der Gebärmutter.
Mhm. Und dabei geht es nicht um den flachen Bauch.
Richtig.
Ja.
Also, da muss man auch wieder sagen, also ich finde es ja faszinierend, immer noch und immer wieder, was da direkt schon gleich passiert und wie schnell es passiert. Das Kind wird geboren und die Gebärmutter macht sich von 40. Woche auf 20. Woche wieder zurück. Innerhalb von wupp,
das ist
der Wahnsinn.
Ja.
Also das muss man auch irgendwie mal wertschätzen, ne, was der Körper da macht. Also wozu er 20 Wochen gebraucht hat, das geht dann in...
Ja, und wo so ein Tempo an den Tag gelegt wird, braucht es halt drumherum halt Entschleunigung, damit halt diese Energie da direkt hin kann.
Ja. Und was ja innen drin passiert, das kann man ja auch nicht oft genug sagen, ist ja, dass wir da, wo die Plazenta saß, in der Gebärmutter eine frühstückstellergroße Wunde haben.
Ja.
Die erstmal heilen muss, ne? Und die durch dieses Zusammenziehen der Gebärmutter sich erstmal schon so ein bisschen verschließt, aber natürlich nicht komplett, die muss abheilen, da gibt es Wundsekret, das ist das, was der Wochenfluss dann ist, der einen dann begleitet.
Deswegen wir immer so ein bisschen interessiert sind, was ist wie in eurer Binde?
Ja, ganz genau. Na, also dass, wenn die Hebamme zu euch nach Hause kommt oder auch in der Klinik, dann tasten wir immer auf den Bauch und gucken, wie groß ist die Gebärmutter und wie sieht es aus mit dem Wochenfluss. Wir nennen es Lochchen, auch so ein altertümliches Wort.
Rubra, Fusca,
genau.
Flava.
Wir gucken immer, wie die Farben sich verändern. Das ist das, was Janine uns hier gerade erzählt. Aber das müsst ihr gar nicht wissen. Das ist einfach nur wichtig, dass wir eben darauf achten. Und
dass ihr euch nicht wundert, warum wir so interessiert sind, da hinzugucken.
Ja, genau. Und uns tatsächlich auch mal die
für uns sehr
Binden
wichtig, genau.
Dann haben wir ja eventuell mit Geburtsverletzungen zu tun.
Ja.
Ne? Also es kann Dammriss, Schnitt gegeben haben. Es kann kleinere Verletzungen gegeben haben in den Labien.
Kleine Schwellungen.
Schwellungen.
Blauflecken.
Und selbst, wenn alles heil geblieben ist, wenn nichts eindeutig sichtbar verletzt wurde, gibt es ja so Mikroverletzungen und auch das muss heilen. Vielleicht merkt die eine oder andere, dass das fühlt sich an wie so ein Muskelkater.
Mhm. Ja, manchmal auch ein leichtes Brennen und so ein Wundgefühl und der Druck, also von den Organen im Bauch, die sich natürlich auch neu sortieren, wo die Gebärmutter vorher alles beiseite geschoben hat. Und das Baby natürlich mit, darf es sich jetzt einfach auch wieder neu sortieren.
Und das ist dann auch der Grund, warum man zum Beispiel seine Blase am Anfang nicht so wahrnimmt. Ne? Also wenn man dann auf Toilette geht, dann merkt man, oh lala, das war jetzt aber nötig, habe ich gar
ich
nicht gemerkt.
Das gar nicht.
Ja, weil das Kind nämlich nicht mehr da die ganze Zeit drauf drückt und die Blase sich erstmal wieder so finden muss und erstmal wieder man diese Signale spüren muss, wann ist sie voll, ja, wann ist es an der Zeit. Darm genauso, ne? Also das ist so, dass ja auch alles noch so ein bisschen verlangsamt und weich ist und da gibt es eben manchmal dann, dass es einfach ein bisschen dauert, bis der erste Stuhlgang dann auch wieder so in Gang kommt. Ne? Also das ist,
rumort im Bauch.
Rumpelt ein bisschen. Ja. Da kann man mit Ernährung dann auch noch ein bisschen nachhelfen.
Ein bisschen,
ne?
Bauchmassage, eine angenehme Bauchlagenposition vielleicht auch.
Bauchlage sowieso, genau. Bauchlage ist ja auch super für die Rückbildung. Empfehlen wir ja immer. Oft kommen ja die Frauen auch selber gar nicht so drauf, wenn sie dann so lange nicht auf dem Bauch liegen durften und dann plötzlich wieder yippie, yay.
Ja,
also zweimal am Tag eine Viertelstunde mal mindestens. Ne?
Ja, das gibt es dann als Verordnung.
Richtig. Als Verordnung von der
Hebamme. Solange der Busen es mit sich bringt, dass wir ihn ein bisschen abpolstern können und die Bauchlage dadurch auch bequemer wird.
Genau, man kann sich auch aufstützen, so wie zum Lesen oder so, ne? Das geht auch gut. So, das sind so die Organe, ne? Und der Beckenboden hast du gerade schon erwähnt. Mhm. Also Beckenboden ist ja ganz, ganz wichtig. Der ist natürlich auch schon durch die Schwangerschaft und dann auch durch eine Geburt ordentlich belastet. Und im Übrigen auch nach einem Kaiserschnitt. Mhm. Da darf man nicht denken, da ist man jetzt schön raus, sondern auch durch die Schwangerschaft ist er ja eben
gehalten
schon belastet. Und der muss sich eben auch erholen. Und das ist wirklich was, viele merken das auch. Ne? Also wenn sie dann doch mehr rumlaufen, dann bekommen sie so ein schweres Gefühl.
Manche nur merken meistens es aber auch ist nicht. Es dann erst auch
schon, dann, also dann ist es zu spät.
Genau, wenn sie es dann merken, die meisten, ich habe es gerade gestern erst wieder gehabt, im Gespräch mit einer Frau, sagte, ja, und ich dachte, der Beckenboden ist in Ordnung, weil ich halt nicht einnässe. Nein, wir haben das nämlich gerade jetzt in der Schwangerschaft und mit Kind 2. Und das ist eine große Rektusdiastase. Also das ist auch, wenn sozusagen durch die wachsende Gebärmutter und das Kind ja unsere Bauchmuskeln, unsere Geraden ein bisschen auseinandergeschoben werden, entsteht da so eine größere Lücke. So, und die darf sich im Wochenbett, deswegen ist das auch Teil der Rückbildung und deswegen würde ich jede Frau immer sofort wieder runterdrücken, die gerade aus dem Bett aussteigen will.
Also keine Sit-Ups.
Keine Sit-Ups. Ihr dürft euch immer schön über die Seite. Damit die schrägen Bauchmuskeln das auch einfach ganz von alleine und sukzessiv wieder zusammenschieben. Und auf diesen Spalt in Anführungsstrichen dürfen wir ein bisschen achten. Und der ist natürlich auch mit dem Beckenboden verbändelt. Und den Druck, der da kommt, auch die Instabilität im Rücken, die Rückenschmerzen, das Kreuzbein, was sicherlich noch ein bisschen muckt nach der Geburt, die brauchen allergrößte Schonung. Und der Beckenboden ist einfach 24 Stunden in der Haltefunktion. Und deswegen ist die horizontale Lage im Wochenbett sehr zu empfehlen, auch wenn es keine offensichtlich großen Verletzungen gab.
Ja, und auch da wieder, da passiert ganz, ganz viel von alleine im Körper. Ne, der Beckenboden stärkt sich im Prinzip erstmal von alleine, einfach nur dadurch, dass ihr lebt, dass ihr atmet, dass ihr ja auch mal aufsteht und zur Toilette geht, dadurch, dass ihr hustet, dadurch, dass ihr lacht, wird der Beckenboden ständig trainiert und gefordert und das reicht erstmal.
Starkes Muskelkonstrukt, das einfach auch immer arbeitet.
Ja, und erst 8 Wochen nach der Geburt ist es dann sinnvoll, dem nochmal ein kleines Signal zusätzlich mitzugeben und einen Rückbildungskurs zu machen. Und den nochmal speziell anzusprechen. Also ich gebe den Frauen immer schon im Wochenbett einige Übungen. Ne? Am Anfang so Spürübungen mit Atmung und später dann auch ein bisschen turnen wir gemeinsam.
Ich sage immer gerne Kontaktaufnahme.
Ja.
So, also mal gucken wieder, wie fühlen sich die einzelnen Schließmuskeln auch so an? Wie kriegen wir da vielleicht sogar auch wieder so ein ganz kleines bisschen geliftet und vor allen Dingen auch eine Grundhaltung wieder. Die meisten Frauen, die schlurfen so richtig
noch in
zusammen.
Dem schwangeren,
genau.
Ich sag's mal ganz uncharmant, Watschelgang verhaftet. Ja. Darf man sich wieder aufrichten und den neuen Mittelpunkt wieder finden. Ja. Ne? Weil das ist natürlich wieder verschoben, dadurch, dass das Kind jetzt raus ist.
Rückbildungstechnisch, gymnastiktechnisch konzentriere ich mich wirklich im Wochenbett auch auf Dehnung. Alleine durch diese Stillhaltung, durch die Tragehaltung. Immer nach vorne gerichtet, die Schultern fallen ein und das drückt immer mehr auf den Bauch. Mhm. Die Frauen kriegen auch Nackenschmerzen.
Da gibt es ein paar schöne Übungen, ne? Auch aus dem Yoga und aus dem Pilates, da kann man echt einiges machen.
Von daher ist das auch nach dem, ich sag mal, wenn wir so in der Mitte des Wochenbetts angekommen sind, immer ein wichtiges Thema.
Und das ist auch ein bisschen Wellness, ne?
Ja.
Ein bisschen Selbstfürsorge.
Ja, mal wieder so in die tiefe Bauchatmung zu gehen. Die meisten Frauen kriegen dann erst mit, wie müde sie eigentlich tatsächlich sind. Was für Gähnereien danach entstehen, wenn wir mal so richtig schön so eine Minute Bauchatmung gemacht haben.
Und wie alles runterfährt. Man entspannt sich mega.
Mhm. Und die Verdauung freut sich darüber. Das ist schon auch echt schön zu sehen.
Wir haben ja gerade schon gesagt, zur Rückbildung der Gebärmutter und so weiter, Wochenfluss. Und da hat mich ja auch eine Frage aus der Community erreicht. Über Instagram wurde ich gefragt, was ist eigentlich Kindbettfieber?
Oh ja.
Tatsächlich ist es zwar auch ein altertümlicher Begriff, aber es ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Sowas gibt es ja immer noch. Und das ist einfach so, wenn quasi Bakterien eindringen in die Gebärmutter, dann kommt es zu einer Entzündung der Gebärmutterschleimhaut und die kann auch aufs Bauchfell gehen und auch auf weitere Organe übergreifen. Und wenn diese Bakterien ins Blut gelangen, dann kommt es zu einer Blutvergiftung, ne, die früher dann tatsächlich tödlich war. Und heute haben wir Gott sei Dank ja dann ein Antibiotikum, eine Früherkennung und Medikamente, die auch machen, dass die Gebärmutter sich dann besser zusammenzieht, dass dann dieses
Blutung, Wundsekret,
diese
auch besser
infizierten wird. Schleimhäute auch ausgestoßen werden können
das,
und so weiter. Ne? Aber auch dafür sind wir Hebammen ja da, dass wir eben kommen und kontrollieren und uns den Wochenfluss angucken, ja, und die Rückbildung angucken, mhm, ne, und schauen, wie es euch geht, und damit das eben gar nicht erst passiert.
Genau. Und deswegen kommen wir auch nicht nur einmal in der Woche, sondern wir sind
am Anfang
vor allen Dingen
tatsächlich jeden Tag.
Ja. Ne? Also die ersten 7 bis 10 Tage sind bei mir immer die, wo ich den Frauen oder den Familien grundsätzlich sage, da habt ihr mich erstmal an der Backe. Weil wir dürfen da scannen und wir haben nicht viel Zeit im Wochenbett pro Besuch, dürfen uns da wirklich auch systematisch euch angucken. Wir haben eine große Verantwortung für Minimum 2 Menschen, ja, und die versuchen wir mit all unseren Sinnen wahrzunehmen. Und da geht es um Geruch, da geht es um Tasten, da geht es um Fühlen, Sehen und einfach auch feinfühlig Veränderungen wahrnehmen. Mhm. Und dadurch, deswegen Früherkennung, kriegen das relativ schnell mit, wenn sich zum Beispiel dieser Wochenfluss, wenn der nicht ganz abläuft, wenn er sich ein bisschen zurückstaut, ne? Ein Lochialstau, ja, heißt das dann bei uns, dann fangen wir an schon mit unseren ersten alternativen Maßnahmen. Bevor ihr dann tatsächlich, genau, ärztliche Unterstützung braucht, haben wir ein bisschen was im Repertoire.
Dann gibt es Massagen und Tees
und Senfmehl, Fußbäder,
alle möglichen Dinge. Ja.
Da haben wir ein großes Auge auf euch.
Weil auch in den ersten Tagen einfach am meisten passiert, sowohl, ja, bei der Wöchnerin als auch beim Baby. Wenn die Geburt eine Bauchgeburt war, dann haben wir ja auch noch andere Herausforderungen. Dann gibt es nämlich eine zusätzliche äußere
offensichtliche
Wunde. Dann ist es ja so, dass die ganze Rückbildung ein bisschen langsamer, mhm, vonstatten geht. Diese Wunde eben auch versorgt werden möchte. Mhm. Da ist es einfach auch nochmal mehr so, dass einfach Schonung super wichtig ist. Und
nur da liegt es den meisten ja viel näher.
Ja.
Auch mit denen, die die Familie umgeben.
Ja.
Also dieses, oh, diese Mama hatte jetzt eine Bauchgeburt, ist dann, wir bringen dir alles, mhm, du bleibst liegen, mhm, es muss geschont werden, um Gottes Willen, und wehe, die Naht geht irgendwie dann auf, das wollen wir verhindern. Mhm. Das sind natürlich so, wo alle in einer,
da sind
in
alle
so einer Awareness sind.
Genau,
ja?
Richtig.
Und in so einer Achtung. Und, mhm, wohingegen, wenn wir Frauen nach einer vaginalen, vielleicht doch sehr unkomplizierten Geburt erleben,
ja,
die sehen ja auch oft aus wie das blühende Leben wieder. Mhm. Und bei der Bauchgeburt ist, da gibt es ja diesen queren Schnitt über der Vulvabehaarung. Und der ist mitunter auch unterschiedlich groß. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sind die Umstände und wie groß ist das Kind. Und ich hatte jetzt auch mal wieder eine Frau mit einem Längsschnitt aufgrund einer anderen Besonderheit. Da brauchen wir einfach,
wow, mhm,
viel, viel Zeit für Heilung, offensichtlich.
Ja, ja, ja. Und da ist ja auch gerade Sitzen ganz, ja, ungünstig. Ne?
Genau.
Also viele sind ja dann so, dass sie dann, erstmal liegt man, aber, mhm, irgendwann macht man sich dann im Bett, gibt es ein, mhm, Kissen hinter den Rücken und dann sitzt man mehr. Und aber, mhm, bei eben einem Schnitt, da ist es dann so, dass es oft dann sehr ungünstig in so einer Hautfalte verschwindet, ja, da gar nicht mehr so gut Luft rankommt. Und das,
weil
ist
der Bauch ist immer danach erstmal weich und der, ja, fällt immer ein bisschen zusammen. Und dann, genau.
Das ist auch, glaube ich, unerwartet für viele. Ne? Man, ja, steht auf, im Liegen ist der Bauch vielleicht relativ, ja, flach, aber man steht auf und es sieht aus, als wäre noch ein Kind drin.
Genau.
Ne? So.
Ja.
Also das ist so das Normale. Damit darf man rechnen. Das,
bitte, unbedingt.
Und auch noch im Unterschied, also eine vaginale Geburt, die wirklich sehr schön war, mhm, ja, was ja wunderbar ist, da, mhm, ist es ja so, dass die Frauen manchmal ganz euphorisch da rauskommen. Ne?
Ja,
die sind
im
so,
Rausch.
Yeah,
ja,
ich bin Superwoman.
Ja.
Und das ist toll, ne?
Ja.
Aber auch da, mhm, da muss man sich dann trotzdem ein bisschen bremsen. Weil
ich sage immer, ich bin dann
die
Spielverderberin.
Ja.
Geh auch direkt so rein. Ich sage, so, und jetzt ziehen wir mal so ein bisschen vom Tempo zurück.
Mhm.
Und dann ist immer noch alles total schön. Also ich sage immer, konserviert es ein bisschen.
Mhm.
So, konserviert dieses Gefühl. Und auch bei einer Bauchgeburt, auch gerade wenn das gut begleitet worden ist oder vielleicht sogar auch geplant,
mhm,
habe ich auch Frauen, die sich unfassbar fit nach der Geburt fühlen,
mhm,
und die auch nur, weil sie sehen, da ist ja was, sich sehr zurücknehmen. Trotzdem sind die Gefühle ähnlich, auch mitunter.
Ja.
Nur klar, größtenteils haben wir oft auch mit so einer Enttäuschung oder einer Traurigkeit oder so zu tun.
Mhm.
Und dann brauchen die erst recht Rückzug.
Ja. Lass uns noch mal ganz kurz so Pflegemaßnahmen,
ja,
für den Damm.
Mhm.
Nur so ein bisschen, so eine kleine.
So ein paar Helferlein.
Ja, genau.
Mhm.
Also ich finde ja immer großartig spülen.
Ja.
Ne? Also dass man, ne, wenn man jetzt auf die Toilette geht und man hat jetzt eine Dammverletzung, dann ist es ja so, gerade bei den ersten Malen, dass es ein bisschen brennen kann. Ne?
Mhm.
Dann ist es super, wenn man sich einfach ein bisschen Wasser mit rüber gießt.
Ja.
Und ich liebe es ja, in das Wasser ein bisschen totes Meersalz mit reinzutun.
Mhm.
Es brennt nicht, versprochen.
Mhm.
Ja, oder manche nehmen Tropfen Lavendelöl oder so, einfach damit es nochmal irgendwie gut riecht. Mhm.
weil man hat ja auch oft so das Bedürfnis, sich ständig und viel zu waschen und man möchte am liebsten ständig duschen, schafft man aber nicht.
Ja, weil viele überhaupt nicht mehr wissen oder vielleicht auch noch nie so richtig gerochen haben, wie frisches Blut quasi riecht. Und einige sind davon tatsächlich sehr irritiert.
Ja.
Und diese Spülung, die nach jedem Toilettengang oder auch zu jedem, also schon beginnen, bevor ihr sozusagen Urin lasst.
Absolut.
Oder bei manchen, die stellen sich dann auch zu Hause einfach unter die Dusche nur. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja großer Fan von Intimduschen.
Ja, ja,
jeglicher Art. Da gibt es so großartige Modelle mittlerweile auf dem Markt. Und in diese Dusche selber, also in diese kleinen Behälter, könnt ihr wunderbar Zusätze reinmachen.
Ja.
Und da gibt es fertige Sitzbäder, gibt es halt, wie du sagtest, ja auch schon einfach Lösungen. Manche spülen auch einfach mit ein bisschen Kamelan noch mit da drin.
Calendula ist total Essenz. Geschmackssache.
Genau.
Ne? Was man nimmt, schön ist einfach, dass man spült. Und ich weiß, dass es ganz oft dieser Tipp gegeben wird, geht unter die Dusche. Und das ist auch die ersten 2 Tage oder so, ist das völlig okay, ne, dass man unter der Dusche dann pinkelt. Aber tatsächlich ist es ja insgesamt nicht so eine sinnvolle Empfehlung, also nicht längerfristig, weil die Blase nämlich lernt.
Es braucht einen Reiz.
Es braucht dann diesen Reiz und man sollte sich eher dann hinsetzen, ne, und dann eher diese Spülungen nehmen, sonst lernt die Blase auch immer, wenn irgendwo Wasser läuft, man muss.
Ja, und das andere ist auch präzise.
Die Intimduschen sind super.
Ja.
Kindergießkanne ist super.
Auch stimmt. Auch die.
Tatsächlich, habe ich früher immer genommen, bevor es diese Intimduschen gab. Dann kann es eben sein, durch so eine Verletzung, dass es am Anfang sehr geschwollen ist. Dann kann man kurzfristig kühlen.
Ja.
Also Kühlakkus sind tatsächlich meist zu kalt.
Ja.
Besser ist es dann, es gibt ja diesen heißen Tipp, zum Beispiel Kondome zu nehmen und da Wasser reinzumachen und die einzufrieren.
Lässt sich auch wunderbar vorbereiten.
Oder eine Vorlage nehmen.
Also kleine Eisbinden.
Ja, Öl drauf machen und das einfrieren. Das ist auch super angenehm von der Kühle her.
Ja. Es gibt wunderbare Kühlsprays auch.
Wollte ich gerade sagen, Sprays oder Cremes. Genau. Ja, wunderbar. Ja.
Vor allen Dingen, wenn es irgendwann anfängt, auch so ein bisschen dezent zu jucken. Das ist manchmal auch der Fall. Luft und Liebe grundsätzlich finde ich auch einfach einen ganz wichtigen Heilungsunterstützer.
Luft ist total heilend.
Also einfach wirklich mal ein Handtuch drunter, vielleicht auch die Binde einfach unterm Popo lassen. Das sind ja so große Binden extra, weil ihr liegt ja, wie gesagt, sehr viel. Dadurch brauchen wir eine etwas längere Binde und die packt ihr einfach unterm Po und einfach wirklich mal Decke drüber oder auch so einfach mal ein bisschen liegen und Luft. Luft dran lassen. Das ist auch der ganze pH-Bereich, der verschiebt sich so ein bisschen. Und es kann manchmal sein, dass es ein bisschen anfängt zu jucken. Da hilft, wie gesagt, spülen, kühlen, sprayen.
Aber jucken ist ja meistens auch ein Zeichen, dass es heilt. Ja.
Manchmal auch nicht, dann riecht ihr es vielleicht auch.
Ja. Ja.
Ja. Also das, ja genau, sind ja manchmal einfach so unangenehme Fragen für manche Frauen, doch sehr direkt auch manchmal sind. Nur die brauchen wir beantwortet.
Dürft ihr der Hebamme bitte immer gerne stellen.
Ja.
Es gibt einen schönen Blogartikel über Dampflege, den verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen, auch mit Produkttipps und so weiter.
Wenn der Damm erstmal äußerlich sehr intakt ist und keine große Verletzung da ist, finde ich Pflege grundsätzlich auch wichtig. Deswegen auch die Intimdusche ist für mich absolutes Wochenbett-Utensil Nummer 1. Zum einen könnt ihr sie auch hinterher noch weiter verwenden, wenn ihr sie nicht eh schon habt. Und zum anderen ist sie halt einfach auch dafür da, den Wochenfluss ein bisschen abzuspülen, weil auch der klebt vielleicht und da braucht es auch ein bisschen sanfte Pflege, sanftes Abspülen.
Ja, ansonsten gibt es auch so Sprays, die man auch dafür gut benutzen kann. Die sind auch ganz schön.
Diese Kaiserschnitt- oder Bauchgeburtsnaht, die sie dann so ganz frisch vorzufinden ist, wird ja am Anfang gerne noch mit einem Pflaster abgeklebt. Das wird euch meistens bei Entlassung aus der Klinik schon entfernt. Spätestens, wenn wir das zu Hause sehen, machen wir das mit euch, damit da auch entsprechend Luft rankommt und wir auch mal einen Blick darunter werfen können, weil manchmal blutet es auch noch mal ein bisschen nach. Und es gibt Kliniken, da wird vorzugsweise geklammert. Dann wird euch vor Entlassung, werden euch diese Klammern gezogen und entfernt. Das ist relativ harmlos. Das fühlt sich manchmal an wie so ein bisschen Ziepen. Und in dem, ich sag mal, im Großteil der Kliniken wird es immer einfach noch genäht.
Ja.
Und diese Fäden, auch da Unterschiede, die können gezogen werden. Das kriegen wir dann meistens immer auch als Info aus der Klinik mit. Oder die dürfen auch einfach sich auflösen.
Ja.
Da habt ihr ja auch einfach die Knotenenden, die sind meistens so ein bisschen die unangenehmsten Stellen, die zwacken und zwicken. Deswegen ist auch da liegen immer das Wichtigste, was ihr an Heilung geben könnt. Und je nachdem, wie viel ihr schwitzt, wie gerötet es vielleicht ist, ob die Naht etwas, wir sagen, belegt ist, also tatsächlich schon so ein bisschen Wundflüssigkeit austritt oder sich eventuell Bakterien bilden, die wir dann nicht haben wollen, dann brauchen wir vielleicht sogar auch wirklich mal eine Hautdesinfektion. Ansonsten können wir da auch immer mit ganz sanften Dingen rangehen. Das Spray, was wir eben auch für den Damm erwähnt haben, lässt sich wunderbar auch nutzen für so eine Naht. Und trocken halten.
Ja.
Luft haben wir schon gesagt.
Und bei den Fäden, also sowohl bei der Bauchgeburt als bei einer Dammnaht, ist es so, selbst wenn die sich auflösen, biete ich dann oft an, so ab dem fünften Tag, dass ich die einfach die Knotenenden abschneide oder die tatsächlich ziehe, weil das dann oft das ist, was noch unangenehm ist, nämlich so diese Knoten oder dieser Zug, also dass es einfach so ein bisschen fest ist.
Ja.
Und dann haben die Frauen immer so ein bisschen Angst und sagen so, dann hält es nicht mehr gut. Und am nächsten Tag sagen sie dann immer, oh Gott sei Dank, hast du es gemacht, das ist viel schöner jetzt, das ist total angenehm. Ne? Und nach 5 Tagen sollte es dann so weit verklebt sein, dass sie nicht mehr nötig sind.
Ganz genau.
Und sie sind ja auch eine Eintrittspforte letztendlich für Keime nach innen. Ne? Ja. Insofern da bin ich eigentlich immer froh, wenn sie weg sind. Ja. Richtig.
Ja. Ja, und danach ist diese frische Naht etwas verheilt. Also so zwischen 10 und 14 Tagen sehen wir so richtig, wie es richtig vernarbt. Das granuliert richtig, das wird ein bisschen fester, wird ein bisschen dicker. Da ist natürlich total toll, wenn ihr anfangt mit so einer gezielten Narbenpflege, also wirklich eine leichte Massage. Ich bin ja mittlerweile im Soft-Laser-Game. Ich laser diese Nähte direkt, sowohl Damm als auch Bauchgeburtswunden. Es ist großartig, wie sich das entwickelt und wie viel Schmerz da stellenweise gut genommen wird. Oder tatsächlich, je nachdem, ist Kinesotaping auch für Bauchgeburtsnarben großartig.
Mm, absolut.
Schaut mal, ob eure Hebamme das auch anbietet. Also ich würde das euch absolut dringendst empfehlen, das in Anspruch zu nehmen.
Mm, das ist super schön. Ja. Und was man vielleicht noch wissen muss bei so einer Narbe einer Bauchgeburt, das kann total taub sich anfühlen.
Ja.
Und das kann sehr, 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 sehr lange anhalten.
Ja, vor allem oberhalb.
Ein halbes Jahr. Mhm. Oder ja, bis man wieder das komplett, diesen ganzen Bereich wieder so spürt wie vorher.
Ja.
Also das ist normal. Es gibt noch mehr körperliche Veränderungen, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich würde kurz mal einsteigen in die mentale Verarbeitung dieser
Geburt. Das ist ein großes Feld.
Die
Umbauarbeiten, die halten uns ganz schön auf Trab im Wochenbett. Und das ist auch wirklich was, wo ich immer wieder sagen kann, alle, die das erste Kind erwarten, das könnt ihr euch wirklich nicht vorher vorstellen, wie sich das anfühlt. Und wir haben ja oft Frauen auch, die so Macherinnen sind und die so Dinge in die Hand nehmen und die so einfach so irgendwie tough auch sind. Es haut auch die stärkste Frau im Wochenbett mal um. Mit Tränen und auch einfach diesen Achterbahngefühlen. Sowohl, es wird also alles irgendwie stark empfunden. Also sowohl Freude als auch Verliebtheit, Glück. Also all diese wunderschönen, angenehmen Gefühle als auch komplette Enttäuschung, Angst, Unsicherheit und Sorgen, Traurigkeit und manchmal aus gefühlten, unerklärlichen Grund.
Mhm.
Und es gibt da so eine schöne Begrifflichkeit der Muttertät, die ja angelehnt ist an diese Pubertätsphase, die ja, also Gott sei Dank, deutlich länger dauert, die Pubertät, als die Muttertät.
Wobei man ja auch sagt, die Muttertät kann gut 2 Jahre dauern und auch eventuell länger, ne? Aber dazu haben wir eine schöne Folge hier auch schon gemacht.
Ja.
Das könnt ihr gerne nochmal nachhören.
Ja.
Aber absolut, ne? Also es ist, die Zeit ist geprägt von dieser Achterbahnfahrt unter Umständen. Nicht immer. Es gibt Frauen, die segeln da sehr glatt durch, aber in vielen, vielen Fällen. Und besonders zu erwähnen ist ja meistens so um den 3. Tag herum. Also das ist so sehr, sehr typisch. Der Babyblues. Und ich habe neulich gelesen, dass du den Begriff auch ganz furchtbar findest.
Grottig.
Lass uns kurz erzählen. Also man kann sagen, ungefähr 80% aller Frauen also haben dieses Phänomen, dass sie meistens um den 3. Tag herum, es kann auch 4. Tag
plus
sein,
minus,
plus
genau.
minus. Es ist tatsächlich oft nur ein Tag oder 2. Es ist normal bis hin zu einer Woche lang. Das habe ich aber selten. Also bei den meisten ist es wirklich 1-2 Tage und dann ist das Schlimmste durch.
Oder nochmal eine kleine spätere Welle.
Richtig.
Ja.
Und das ist eben, da ist dieser Tag eben geprägt von, man fühlt sich plötzlich nicht wie man selbst. Das kann man, glaube ich, so beschreiben. Man muss vielleicht weinen und weiß gar nicht so richtig, warum.
Ja, und es kommt das große Ganze auf einmal und Frauen verlieren so ein bisschen den Halt. Ich sage immer, es ist auch eine sehr besondere Zeit, wo viele Dinge getriggert werden können und wo so alte Sachen hochkommen und wo ein doofer Spruch des Partners oder der Partnerin manchmal einen richtig rauskickt oder ein kurzer Schreck. Die Frauen können abends nicht einschlafen, weil sie das Kind dabei beobachten, wie es schläft, um die Atmung zu überprüfen. Ja, das sind so, manchmal kriegen die Frauen so richtige Filme im Kopf, die sie da abspielen.
Oder man schaut dieses Kind an und denkt so, ja, süß, aber ich fühle jetzt nicht eine spezielle große Mutterliebe oder so, wie das immer alle beschreiben. Oh Gott, bin ich eine schlechte Mutter. Oh. Ja. Na, und dann geht das Kopfkino los. Also es ist sehr unterschiedlich, wie es erlebt wird. Ja. Und wir müssen noch sagen, also absolute Abgrenzung zur Wochenbettdepression. Das ist eine richtige Erkrankung. Dieser Babyblues, das ist eher so im
Überemotionalität.
Im normalen Rahmen noch. Ja? Also wie gesagt, 80% aller Frauen erleben das. Das darf man so hinnehmen, ja, und sich einfach sagen, das geht vorbei.
Und ihr könnt da auch gar nichts gegen tun. Der Körper, der macht das einfach. Das hat ja mit diesem lustigen Wechselspiel der Hormone zu tun. So lustig ist es natürlich nicht für einen selbst.
Ja, das kann einen ganz schön freaken.
Genau,
ja, das
freakt einen weil es einfach von jetzt auf gleich einfach kommt. Es ist natürlich auch absolut ratsam, gerade in dieser Zeit, weder die eigene Mutter noch die eigene Schwiegermutter oder vielleicht Tante XY im Besuch zu haben. Denn auch diese Sprüche und nur hab dich mal nicht so und du darfst doch jetzt auch glücklich sein und guck mal hier dein Baby. Und wenn es lächelt oder was auch immer, ja, das braucht die Frau dann absolut überhaupt gar nicht.
Also alle Gefühle sind okay. Ja. Man darf die einfach so annehmen.
Ja.
Und wenn man freakige Gefühle hat, dann geht es in der Regel vorbei. Mhm. Und wenn nicht, dann muss man drauf gucken.
Ja.
Und die Mutterliebe kommt.
Ja.
Und die Unsicherheit geht auch vorbei. Das ist einfach eine Phase.
Ja.
Und jetzt sag nochmal, warum du den Begriff schlimm findest.
Ach, ich finde den so schlimm, weil dieses, also Baby grundsätzlich ist einfach so eine Verniedlichung von dem, was sich einfach für Frauen wirklich extrem heftig anfühlt. Ich denke mal, es ist so ein drüber lustig machen.
Findest du Heultage besser?
Auch nicht.
Auch nicht, ne? Das finde ich ganz furchtbar.
Ja.
Heultage.
Also dann lieber den Babyblues. Und es ist auch okay, wenn der verwendet wird, nur es braucht definitiv einfach eine tiefgreifende Erklärung dafür. Mhm. Und nicht ein, ja, dann wirst du mal ein bisschen weinerlich sein, geht vorbei und mach dich mal ein bisschen lustig drüber, dann ist es nicht so schlimm.
Mhm.
So, das möchte ich halt damit vermeiden. Und der Touch ist so, der Blues an sich, der ist schon auch treffend, weil das ist halt wirklich so ein, auch Musik und alles, die Frauen können derart in diese Stimmung verfallen, dass sich irgendwie gerade alles ein bisschen schwer und viel anfühlt. Das ist einfach auch die Zeit, wo klar ist, wir reichen einfach mehrere Taschentücher. Und dann gibt es die Umarmung und dann gibt es die Schulter und das offene Ohr und vor allen Dingen ein wertfreies Zuhören.
Und auch da kann es ja total hin und her gehen. Es kann ja sein, in einer Minute heulst du und in der nächsten freust du dich doch über dieses süße Baby, was es da
gerade
macht.
Beckenboden. Ich bin ja auch so von meinem Grundnaturell auch immer eher so, ich sage, okay, ein bisschen Humor tut uns allen gut.
Ja.
Ich mache mich selber auch sehr gerne über mich ein bisschen lustig, auch um diese Leichtigkeit ein bisschen mitzubringen in diesen schweren Tagen. Nur es darf halt nicht ins Lächerliche gezogen werden, sondern einfach dieses,
man muss schon ernst nehmen.
Genau. Ne?
Weil es ist in dem Moment, fühlt sich ernst an. Ne?
Ja, ernst an. Vor allem haben die Frauen meistens damit überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Sie haben das bestimmt schon mal gehört. Ja, nur wie sich das wirklich anfühlt, weil es halt auch so individuell ist. Und einige Frauen gehen drüber hinweg, weil zum Beispiel, wir müssen auch darüber sprechen oder dürfen darüber sprechen, dass ein Wochenbett auch nicht super entspannend losgeht, sondern vielleicht wirklich auch durch eine Frühgeburt oder eine komplizierte, belastende, traumatische Geburt auch in der Klinik fast schon übergangen wird. Also dass die Frauen gar nicht die Zeit haben, dafür all diese Gefühle überhaupt zu spüren, sondern voll funktionieren und aufstehen müssen und versorgen müssen. Wo ich am Anfang meinte, dieses hektische, laute und nicht ganz gemütliche Wochenbett in der Klinik, auch allein dafür geschuldet, dass dann Dreischichtsystem oft herrscht, dass wir haben das Putzpersonal, wir haben ja da wirklich...
Alle kommen ins Zimmer rein.
Alle kommen ins Zimmer, die räumen,
Es gibt Essen zu unmöglichen Zeiten.
Ekliges Essen.
Naja. Genau.
Also das ist wirklich...
Wir wollen es jetzt nicht hier total bashen, ne? Also
Essen? Bitte.
Nein, ich meine ein Beginn, ein Wochenbettbeginn in
der
Klinik.
Nein, das nicht.
Ich hatte gestern einen Geburtsvorbereitungskurs und eine Frau hat schon ihr drittes Kind bekommen und die hat gesagt... Für sie war es total entspannend, einfach nichts machen zu müssen und sich voll versorgen zu lassen. Und man muss einfach gucken, ne, was man für ein Typ ist und was einem gut tut. Auch da wieder, ne, hört auf euch.
Ja.
Es gibt nicht den richtigen Weg, sondern nur euren richtigen
Unbedingt.
Weg.
Und auch, ich meine, eine Klinik kann natürlich auch ein totaler Abgrenzungsraum sein, weil Besucher, Besucherinnen, Familie, was auch immer,
die sich oft ja in die Klinik eher weniger trauen, also höchstens der Inner Circle so ein bisschen. Also vielleicht die Oma, die es kaum erwarten kann, das Enkelkind kennenzulernen. Nur, ich sag mal, da ist immer so die Hürde etwas höher, als wenn die Familien zu Hause sind und dann stehen die vor der Tür.
Ja, so lass uns gleich noch über Besuch reden, ja. Aber genau, du hast schon recht.
Ich wollte und man was muss, Positives sagen.
Absolut. Und man muss sie nicht versorgen dann in der Klinik. Ne? Man muss nicht Kuchen hinstellen oder so, sondern es ist klar, dass man eher was mitgebracht bekommt. Was wir euch noch mitgeben können, ist, dass wirklich euer Umfeld einfach lieb ist, ne? Mhm. Dass der Partner, die Partnerin
fürsorgend. Ich sage nochmal Königin. Ja. Ja? Ich lade die Frauen dazu ein, offen über ihre Gefühle zu sprechen, keine Angst vor Bewertung zu haben, weil das ist ja oft das, was sie leider erleben. Also ich sage immer, Gefühle sind zum Fühlen da, wenn wir die schön durchleben und wenn wir die
Schleusen
zulassen.
Schleusen auf und alles raus.
Genau, und manchmal, weil du gerade sagst, Schleusen auf, alles raus, es ist ja auch oft so, dass es, wenn es manchmal mit dem Stillen nicht ganz so läuft oder die Brüste sich sehr gestaut anfühlen oder auch der Wochenfluss manchmal nicht so ganz in der Intensität da ist, wie wir ihn gerne hätten, dann tut es auch manchmal richtig gut, mal all den Ballast mal rauszuheulen, weil im wahrsten Sinne des Wortes alles in den Fluss kommt.
Ja, wir müssen noch ganz kurz eine kleine Abgrenzung machen zur Wochenbettdepression. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier einmal sagen. Und zwar, eine Wochenbettdepression ist eine psychische Erkrankung, die auftauchen kann. Klassischerweise nicht am dritten Tag, sondern eher so nach der vierten Woche. Das ist so der typische Zeitpunkt, wo eine Wochenbettdepression sich manifestiert. Kann natürlich zu jedem anderen Zeitpunkt auch kommen, aber das ist
so ein bisschen Peak.
So ein bisschen der Peak. Eine Wochenbettdepression entsteht aus verschiedenen Gründen. Also es geht natürlich immer darum, was man vielleicht schon mitbringt. Also wenn man schon mal eine Episode in seinem Leben hatte, wo man depressiv war, dann ist es ein bisschen wahrscheinlicher, dass sowas kommt. Es hat auch was damit zu tun, wie das Stresslevel ist. Also das ist die eine Sache, die man so ein bisschen beeinflussen kann. Also natürlich nicht komplett, weil wie das alles läuft und mit dem Kind, das kann man nicht unbedingt beeinflussen. Aber das Drumherum, wie sehr man Königin sein darf, wie sehr man relaxen darf, wie viel Schlaf man bekommt, das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Ne? Ja. Also es gibt endogene und exogene, also innere und äußere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und eine Wochenbettdepression braucht eine andere Behandlung. Also da sind wir dann auch tatsächlich raus. Ja. Wir können dann weiterleiten an Expertinnen. Also da braucht es dann Psychologinnen und manchmal Psychiaterinnen, die auch Medikamente geben, um euch rauszuhelfen, dann aus dieser Krise. Ein Experteninterview zur Wochenbettdepression findet ihr auch auf hebammenblog.de, packe ich euch auch natürlich in die Shownotes.
Also was natürlich Hebammen grundsätzlich auch tun können, ist ja erstmal Ressourcencheck, ne? Ja. Also was können wir schon mal in Akutsituationen anstoßen oder deswegen auch sozusagen auch mit den Partner, Partnerinnen, die immer ins Boot holen, dass dieser Zustand gerade scheinbar eintritt. Und ich wollte nochmal sagen, es zeichnet sich halt anders als der Babyblues, wo ja so eine Überempfindsamkeit, Überemotionalität stattfindet, ist ja Wochenbettdepression ganz häufig auch die Abwesenheit jeglicher Gefühle. Weder richtig traurig noch fröhlich. Es ist irgendwo
so ein bisschen gleichgültig
und leer. Die meisten Frauen bezeichnen sich als so, ich fühle so eine Leere. Es gibt natürlich auch Begleiterscheinungen mit viel Weinen und auch Wut manchmal. Das ist auch, finde ich, ein Gefühl, was ich gar nicht so selten miterlebe.
Oder eine hohe Ängstlichkeit, dass irgendwas passieren könnte, dass irgendwas mit dem Kind sein könnte, dass irgendwas nicht richtig sein könnte. Also irgendwie so eine Hyperängstlichkeit gibt es auch manchmal. Und es gibt es auch manchmal, dass man gar nichts von außen merkt.
Ja.
Dass das wirklich nur innen drin passiert.
Kurzer intimer Diskurs. Ich war genau diese Frau.
Okay.
Ja. Bei mir kam die Wochenbettdepression tatsächlich erst nach Beendigung des Wochenbetts, weil ich bis dahin immer in so einem Funktionsmodus drin war. Und es hat mir keiner angesehen, nicht mal mein eigener Mann.
Ja.
Innen drin habe ich versucht, alles mit mir selber irgendwie zu bewerkstelligen. Und ich glaube, heutzutage weiß ich, warum es so gut ist, dass ich das durchlebt habe, weil ich auch entsprechende Antennen habe und auch keine Angst davor habe, Frauen direkt darauf anzusprechen, wie sie sich fühlen. Ich habe nämlich in keinerlei Probleme mehr damit, was ich entgegenbekomme. Das ist natürlich auch, wie du sagtest, irgendwann auch an einem Punkt, wo wir unseren Kompetenzbereich abgeben müssen.
Ja, wir müssen es aber versuchen rauszufinden und da gibt es ja auch Hilfen. Es gibt zum Beispiel diesen Edinburgh Depression Scale, den jede Hebamme in der Tasche haben
sollte, den man dann einfach mal mit der Frau durchgeht. Das sind so Fragen, die man eben stellen kann und dann gibt es so verschiedene Antworten und je nachdem, welche Antworten gegeben werden, wenn die ehrlich beantwortet werden, kriegt man eigentlich ganz gut raus, in welche Richtung das geht.
Genau.
Und dann muss man eben gucken, also wir sind ja alle gut vernetzt, ne? Und dann muss man einfach schauen, wo man diejenige gut hin anbindet. Und noch ganz kurz, auch PartnerInnen können eine Wochenbettdepression bekommen.
Ja.
Das ist deutlich, deutlich seltener der Fall.
Ja.
Aber auch da, wenn ihr einen Partner habt oder wenn ihr einen Partner zuhört, auch euch kann es erwischen.
Genau. Ja.
Okay, das war ein großer Exkurs in diese Richtung, aber wichtig. Und jetzt lass uns nochmal zurückkommen zu körperlichen Veränderungen. Mhm. Und da haben wir was ganz Wichtiges noch bisher ausgelassen und das ist die Brust.
Ja, der Busen.
Der Busen.
Ja, wow, der kriegt ja schon eine ordentliche Veränderung in der Schwangerschaft.
Unter Umständen, ja.
Ja.
Das ist sowohl, auch sehr unterschiedlich, aber genau, ja, genau.
Sowohl in der Empfindsamkeit als auch in der Größe, in der Farbe.
Form.
Auch das, Form, ganz genau. Dann kommt ähnlich, und das ist ja das Gemeine, um den Babyblues nochmal aufzugreifen, auch wenn ich ihn ungern ausspreche, nur damit ihr es einordnen könnt, genau in dieser Zeit ja auch diese sogenannte initiale Brustdrüsenschwellung.
Ja.
Im Umgangssprachlichen kennt ihr das bestimmt als Milcheinschuss. Mhm. Manchmal fühlt er sich auch als solches sehr gewaltig an.
Ja, genau. Also es gibt wirklich Frauen, die dann da sitzen und sagen, oh mein Gott.
Die Brüste laufen voraus.
Ja. Also das ist tatsächlich so, Milcheinschuss finde ich fast ein bisschen irreführend, ne? Weil ja gar nicht plötzlich unglaubliche
ganz
Mengen
genau.
von Milch da sind, sondern die Brust reagiert dann auf dieses neue, ich produziere hier gerade Milch, mit einer Schwellung. Mhm. Und das ist einfach ein bisschen Ödem. Man stellt dann fest, dass man auch manchmal Brustdrüsen in der Achsel hat. Also
man drückt
man
mir
sitzt
denn
dann
da?
Manchmal so ein bisschen reitarmig irgendwie da. Ne? Also alles drückt. So, was kann man jetzt tun? Kühlen ist super, ne?
Ja.
Kühlen ist wunderbar. Es
Kühlen
fühlt sich sehr angenehm an.
Weg mit all den BHs.
Ja. Halt nichts einengendes,
genau,
hüftenstützendes, wenn man es gerne möchte.
Da, also so lockere Tops, die einfach vielleicht so ein paar Stellenlagen halten. Oder dann wirklich, ich liebe Wickel. Auch dieses, nehmt die frühen Hungerzeichen eurer Kinder auch deutlich wahr, dass es Stillen nach Bedarf und sehr häufig stillen ist ja auch genau das, was so einer Schwellung sehr gut tut, da immer wieder den Druck rauszulassen.
Ja. Das machen wir hier nochmal gesondert. Also über Stillen,
sehr schön.
Das Stillen, das reißen wir hier nur so ganz haarscharf ein bisschen an. Und eben, es kann sein, dass die Brust auch von selber sich entleert, dass die läuft. Ne?
Ja.
Also zusätzlich ist es so, dass ihr Flüssigkeit ausscheidet, dass ihr eingelagertes Wasser, Ödeme ausscheidet. Also ihr schwitzt im Wochenbett vielleicht
sehr.
Auch ganz doll. Und deshalb kommt es immer zu diesen, ich sage immer so ganz gerne, am dritten Tag, das ist der Tag, wo alles läuft.
Ja.
Ne? Der
Oben,
Schweiß
unten,
läuft,
genau.
Die Tränen laufen, die Brust läuft, der Wochenfluss läuft, alles läuft.
Ja.
Und das ist ja der Tag, wenn man dann in der Klinik sein Wochenbett begonnen hat, wo man dann in der Regel nach Hause geht.
Oh ja.
Das ist immer irgendwie, finde ich, ganz ungünstig, ne? So dieser Tag, wo irgendwie alles verrückt spielt und dann wird man so nach Hause geschickt und hat auch noch diese Entlassung und soll sich
erste
jetzt irgendwie
Autofahrt
zu Hause
vielleicht
eingrooven. Erste Autofahrt, genau.
Ja.
Also das ist schon,
sind dann immer so ein bisschen
crazy.
Auch so ganz unterschiedliche Erlebniswelten aufeinander.
Ja.
Und auch dieses, oh Gott, jetzt sind wir zu Hause. Und wo einige mich dann immer empfangen am nächsten Morgen mit, wir haben das Kind über die Nacht gebracht.
Ja, genau. Das kenne ich auch. Aber lass uns noch ganz kurz den Weg nach Hause. Da haben wir nämlich auch noch einen schönen O-Ton von Christine dazu.
Hallo Jana, mein Name ist Christine und ich habe mir Gedanken über das Wochenbett gemacht. Und zwar hätte ich gerne ein Kissen im Auto gehabt auf dem Heimweg vom Krankenhaus nach Hause, weil das einfach viel angenehmer ist, damit mit den Geburtsverletzungen eine kurze Strecke mit dem Auto zu fahren. Was ich auch gerne vorher gewusst hätte, ist, dass es die Einlagen aus der Apotheke gibt und diese von der Qualität sehr viel hochwertiger sind. Was ich auch nicht wusste, war, dass man Babys am Anfang nicht die Nägel schneiden darf, weil auf der Einkaufsliste fürs Wochenbett stand auch die Nagelschere mit drauf. Und da hat direkt die Hebamme im Krankenhaus gesagt, dass man Nägel bei Babys unter 8 Wochen nicht schneiden darf und diese eher abknabbern sollte oder vorsichtig abziehen sollte. Und Freunde gehen unheimlich gerne für ein Einkaufen und auch Suppe wird sehr gerne für eingekocht. Also sollte man sich einfach nicht scheuen, danach zu fragen und Hilfe anzunehmen und vielleicht auch über eine Raumpflegerin nachdenken, die einen in diesen Wochen einmal die Woche zu Hause zur Hilfe kommt, wenn der Partner beruflich so eingebunden ist, dass er es zum Beispiel nicht noch kann.
Das waren jetzt viele Dinge auf einmal.
Das wollte ich auch sagen.
Aber ich fand den Tipp mit dem Kissen echt gut für den Weg nach Hause, ne? Weil wirklich dieses Sitzen, also man soll ja auch so wenig wie möglich sitzen, aber ne, auf dem Weg nach Hause geht nun mal nicht anders.
Ich hatte eine Stunde Fahrt.
Oh mein Gott.
Ich habe ein Baby geboren mit einem Kopfumfang von 38 Zentimetern. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Ich habe nur gedacht, wann ist diese Fahrt zu Ende?
Oh mein Gott.
Und auch ich hatte mir dann mit Jacken und Decken das Abgaspolster
gebaut. Ja. Ne? Ich sage auch immer, es gibt ja viele, wie ich auch, die nicht gerne im Bett essen.
Ja.
Und ich finde es völlig okay.
Nee,
ich liebe das nicht. Nee. Außer Eis. Aber jetzt so normales, jetzt so ein Mittagessen oder so im Bett finde ich jetzt nicht so, das ist nicht so meins. Wenn andere das auch nicht so mögen, dann sage ich immer, natürlich dürft ihr euch hinsetzen an euren Küchentisch zum Essen, aber packt euch ein dickes Kissen unter den Po und setzt euch da drauf.
Ganz genau.
Ne? Und dann nicht schief hinsetzen, nicht ausweichen, sondern gerade hinsetzen. Das ist ein kleinen Moment unangenehm, dann lässt das nach.
Ja.
Wenn man schief sitzt, zieht das fast mehr, wenn man irgendwie da Nähte hat oder so. Ne? Insofern, also das ist immer so mein
Und
Go-to-Tipp.
Bitte keine Ringkissen benutzen.
Keine Ringkissen, genau. Das ist total
Liebe
veraltet.
Omas und Uromas.
Nein, nimmt ein dickes. Einfach ein dickes Kissen. Was hatte sie noch gesagt? Das mit dem Nägelschneiden?
Ja, da sind wir kurz.
Ja, sind wir so kurz ein bisschen. Ja, genau. Also es ist natürlich so, dass man nicht sofort die Nägel schneiden soll, auch wenn die sehr lang und krallig manchmal mitgeliefert werden, weil es einfach so ist, dass die noch nicht so differenziert sind mit der Nagelhaut. Also man ist da leicht dabei, die Nagelhäutchen zu verletzen. Deshalb muss man da sehr, sehr, sehr vorsichtig mit sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man 8 Wochen warten muss. Es ist in der Regel auch so, dass die ja von selber irgendwann so umknicken und dann auch eigentlich abgehen.
Ja.
Und was ich immer sehr angenehm finde, ist, wenn die so ein bisschen dreckigere Hände haben und Dreck unter den Fingernägeln, sieht man perfekt, wo man die abschneiden muss. Also ganz ehrlich.
Ja. Nur ich habe wirklich war gerade irritiert, dass eine Kollegin das auf die Wochenbettliste gepackt hat. Für
das
mich
fand
ist
ich auch
es
irritierend.
Ich möchte das an dieser Stelle wirklich klar machen. Für mich ist Wochenbett frauenzentriert.
Mhm.
Familienzentriert und da geht es mir nicht um die Babypflege.
Mhm.
Das ist einer der Schwerpunkte, die wir als Hebamme natürlich mit euch machen. Nur das sind für mich wirklich andere Themenbereiche. Und Wochenbett ist wirklich, da geht es um die Frauen, da geht es um die Gebärenden und wirklich die da gerade einfach in dieser wahnsinnig aufregenden Zeit sind. Und natürlich gehören da alle mit dazu. Nur genau darum geht es dann immer nicht, wo ich sage, wir gucken uns jetzt heute noch nicht das Tragetuch an, wir werden heute noch keine Babypflege machen. Jetzt geht es erstmal wirklich um Prioritäten setzen. Und
vielleicht war es so eine allgemeine Ausstattungsliste, das wissen wir jetzt nicht.
Möglicherweise,
so genau.
Ich wollte es nur an der Stelle nur noch mal hervorgehoben haben. Wenn wir um Erstausstattung oder über Erstausstattung sprechen, oft ist es ja sehr babylastig.
Mhm.
Und sowohl die Mütter als auch, also ganz ehrlich, Partner, Partnerin kommen natürlich auch bei dieser ganzen Erwähnung von Wochenbettvorbereitung echt auch
nicht
zu kurz.
Vor. Ja, richtig. Kommen wir doch mal zu dem Baby. Ne? Du hast gerade schon gesagt, ne? Also die Eltern sind dann begeistert, dass die erste Nacht gewuppt haben. Ja, ich kenne das auch, dass dann Leute sagen, das Kind wurde in der Klinik in diese Babyschale gesetzt und sie haben das Kind dann mit dieser Babyschale nach Hause, haben es dann ins Wohnzimmer gestellt und dann gehofft, dass nichts passiert, bis ich komme. So. Das ist ganz süß. Ne? Man hat natürlich am Anfang... Manche haben ein bisschen Berührungsängste. Das gibt sich sehr schnell. Man gewöhnt sich sehr schnell, weil man ja die ganze Zeit das Kind pendelt.
Auch wenn die Eltern wissen dann, wie gut es den Babys tut, richtig angefasst
zu werden. Auch ein bisschen kräftiger. Ne?
Genau,
also nicht wie ein rohes Ei.
Ganz genau. Diese unsicheren Griffe manchmal ja auch eher zur Unruhe führen, als wenn sie wirklich liebevoll angepackt mit warmen Händen.
Ja.
Das ist ein ganz anderes Gefühl.
Und wenn wir über das Baby sprechen, dann müssen wir auch mal so über die schönen Seiten des Wochenbetts sprechen. Wir haben jetzt viel so gesagt, so boah, alles ist im Wandel und alles ist anstrengend und was tut weh und man muss und dies und jenes.
Zeit der Gleichzeitigkeiten.
Ja, absolut. Mhm. Aber das Wunderschöne am Wochenbett ist ja eben auch, dass man in diesem Bett thronen darf und einfach nur dieses Baby anschauen darf. 24/7.
Ja. Sofern es Frau möchte.
Ja, richtig, genau.
Ja.
Aber da geht es ja eben auch darum, also einerseits das anzuhimmeln und zu gucken, wessen Öhrchen hat es jetzt und wessen Nase und so. Mhm. Aber es geht ja vor allen Dingen auch darum, sich gut kennenzulernen und diesen Menschen kennenzulernen, der da zu einem gekommen ist und zu erkennen, hast du vorhin schon kurz angesprochen, ne, zu erkennen, welche Bedürfnisse hat es und wie äußert es die? Du hast vorhin schon von frühen Hungerzeichen gesprochen. Mhm. Und dafür finde ich eben auch die Zeit so super wertvoll, dass man eben da liegt, das Kind anhimmelt und merkt, aha, jetzt fängt es an zu schmatzen, jetzt macht es die Zunge raus, jetzt fängt es an zu angeln in die eine oder andere Richtung. Das könnte ja sein, dass dieses Kind jetzt irgendwie gerade
grundsätzlich unruhig zu werden, weil es vielleicht wirklich gerade in die Windel macht.
Ja, ne? Also dass man wirklich erkennt, was ist jetzt gerade Phase bei diesem Kind. Ne? Und da hast du genau richtig gesagt, wenn man jetzt durch die Wohnung läuft und irgendwie schon den Staubsauger schwingt, um Gottes Willen, dann kriegt man das eben gar nicht mit. Ne? Und das ist eben auch ja so das Schöne. Und das ist auch das, was Eltern im Nachhinein dann oft so sagen, Mensch, ich habe selten so für mich gesehen, wie wertvoll und wie schön das eigentlich ist. Und ich vermisse das jetzt richtig ein bisschen.
Na, seien wir mal ganz ehrlich. Ich glaube, Familien grundsätzlich und auch, deswegen meinte ich auch Frauen so als Macherin, das Tempo vor der Geburt ist ein anderes als auf einmal schlagartig danach. Und auch ein, hey, es ist okay, halt einfach mal nichts zu machen. Und es hat nichts mit Faulsein zu tun, sondern genau um so ganz, ganz achtsam Dinge wahrzunehmen. Auch dieses nackte Miteinander kuscheln. Und vor allen Dingen, also nicht nur, dass Mama all die Zeit bekommt, sondern auch das Baby kommt aus einem Lebensbereich, was sehr reduziert und sehr reizarm war.
Und was ja auch ganz gut zusammenpasst, ist, es gibt ja auch bei dem Baby eine frühe und eine späte Neugeborenenzeit. Und die frühe Neugeborenenzeit, die ist eben auch, ich erlebe das auch immer so, die Kinder sind noch so ein bisschen in so einer Blase.
Ja.
Die sind noch nicht so richtig von dieser Welt. Die gucken einen auch noch nicht so bewusst an. Ne? Die gucken noch so ein bisschen durch einen durch.
Noch so.
Ja, die sind noch so ein bisschen zwischen den Welten. Ne? Und dieses dem Kind auch zu ermöglichen, da noch so ein bisschen zu sein und so langsam anzukommen, das gehört eben auch zum Wochenbett dazu.
Total.
Und natürlich auch den, dass der Partner, die Partnerin auch Zeit hat, sich und Zeit nimmt.
Ist.
Und abgesehen davon, dass er die beiden betuttelt und alle Aufgaben übernimmt, außer stillen, darf er natürlich, er oder sie, auch mit kuscheln und mit bonden und diesen
genau,
Anfang
deswegen der aus der Nachricht der Hinweis, dass es auch ganz großartig ist, vielleicht sogar eine Mütterpflegerin oder eine Raumpflegerin oder wen auch immer zu haben, der halt genau diese, dass ich meine, all diese Aufgaben, dass die outgesourced werden so ein bisschen. Ja. Und dass auch dieses Paar, weil ich auch ungern Männer oder auch Partnerinnen so in diese Rolle drücken möchte, dass sie so diese Versorger sind, weil das sind die eh schon.
Ja.
Und deswegen gehen ja auch so viele wieder früh arbeiten, weil sie eben denken, sie sind ja, sie müssen ja und so. Und nur, dass halt wirklich die Mutter-Kind-Einheit natürlich auch braucht, das ist wichtig natürlich auch nochmal zu sagen. Und genauso auch der Vater, weil wir wollen alle Väter haben. Mhm. Ich möchte in dem Moment auch immer wirklich von Vätern sprechen, die sich einbringen, die proaktiv sich in diese ganze Care-Arbeit mit ein, bringen. Und da dürfen wir dementsprechend auch wirklich Zeiten einplanen und organisieren, dass auch eben dieser Vater mit seinem Kind intensive Zeit verlebt. Weil ja oft Männer auch anders sozialisiert worden sind, andere Vätervorbilder hatten. Ich sage immer, Wochenbett ist dann auch ein bisschen Fundament für alles, was darauf gebaut wird. Ich hoffe, es wird einfach irgendwann noch leichter, dass auch Väter sich mehr Zeit nehmen dürfen und dass es denen nicht so schwer gemacht wird, die wollen.
Und dass es klar wird, dass das kein Urlaub in dem Sinne ist.
Oh Gott, ja. Ja. Und habt ihr euch gut erholt?
Ja.
Ja?
Schöner
Urlaub. Ja, großartig. Mhm. Ja, in den Vaterurlaub oder in den, Mutterschaftsurlaub. Mhm. Wow.
Ja.
Das ist wie mit Eltern eine Hose
am
Wochenende wünschen.
Wir brauchen, wir brauchen neue Wörter.
Ja.
Ja. Wir brauchen neue Wörter. Wir machen einen Aufruf für Wörter.
Ja, für Wochenbett, für Wöchnerin, für Babyblues, für Mutterschaftsurlaub. Erziehungsurlaub ist auch
und,
so.
Und, ja, ist auch schön.
Ja.
Und dann ist ja da eben dieser neue Mensch gekommen und jedes Kind ist anders. Und da hat uns Anna noch eine schöne Sprachnachricht zugesprochen.
Bei dem Wochenbett mit dem zweiten Kind hat uns vor allen Dingen sehr geholfen, dass meine Schwester mit ihrer Tochter da war und ganz viel Quality Time mit der Großen verbracht hat, sodass sie wirklich nicht das Gefühl hatte, jetzt dreht sich nur noch um das Baby. Und das war wirklich super entlastend und schön für sie und für uns und hat einfach viel mehr Entspannung reingebracht.
Da haben wir genau den Spagat zwischen bloß nicht zu viel Besuch und ey, Besuch, der euch genau eure Bedürfnisse erfüllt. Also ein Geschwisterkind ist eine riesen Herausforderung im Wochenbett, wo eigentlich, ich sag mal, diese Ruhebedürftigkeit da ist und auch liegen bleiben wollen. Und wenn das 3- oder 4-jährige Kind dann doch andere Pläne hat, das ist toll, wenn es da auch Unterstützerinnen gibt.
Ja, also das Besuchsthema ist ja immer ein Riesenthema, muss ich sagen. Inzwischen auch im Vorfeld. Das finde ich ganz toll, dass sich viele wirklich Gedanken dazu machen. Ja. Und viele sind da auch so, dass sie sagen so, nö, wir sind erstmal 2 Wochen ganz alleine und kommen erstmal an. Und dann sagen wir euch Bescheid.
Oder gar nicht die Geburt verkünden.
Oder nicht verkünden oder so. Ne? Ja, also da gibt es viele Ideen zu.
Ja.
Aber da muss man eben auch sagen, wir sind alle unterschiedliche Menschen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich fühle mich wohl im größten Trubel, und meine ganze Familie darf gerne kommen und hier machen und tun und die versorgen mich dann auch gut und es ist super. Und die nächste sagt, ey, schon eine Person im Haus macht mich völlig fertig und dann kann ich mich nicht entspannen.
Ja.
Ne? Also da muss man wirklich gucken, was einem gut tut.
Ganz genau. Und ich habe die wunderschönsten Wochenbetten auch erlebt, wo Freunde bekocht haben. Ich habe letztens auch ein Wochenbett gehabt. Da stapelten sich die Tupperdosen wirklich an der Hauseingangstür. Ich habe auch wunderbare Erfahrungen, wo Omas auch direkt da sind, wo es einfach ein gutes Mutter-Tochter-Verhältnis gibt und was ganz Wertschätzendes auch im Raum ist. Und dann kann so eine Bemutterung, die Frauen ja auch im Wochenbett sehr brauchen mitunter und nicht, weil ihr Erwartungen anderer vielleicht erfüllt, weil die Oma ihr Enkelkind sehen möchte.
Genau, man muss richtig gucken, wer tut einem gut und wer tut einem nicht gut. Und wie handelt man es und wie macht man es mit dem Besuch? Also ich erzähle auch immer gerne, wie wir das gemacht haben.
Aha. Weiß
also,
ich das schon?
Beim ersten Kind bin ich ja ambulant nach Hause gegangen. Es war ja eine Klinikgeburt, Beckenendlage, Klinikgeburt. Und ich bin ambulant nach Hause gegangen und ich war so hyper. Ich war wirklich so, ich habe dieses Kind geboren. Ne? Ich so war irgendwie total aufgepeitscht und hätte niemals sofort schlafen können. Und ich habe dann tatsächlich kurz so einen Rundruf gestartet auf dem Weg nach Hause, habe alle eingeladen, wirklich alle, meine ganze Familie, Freunde, alle. Und meine Freundin damals war großartig, die hat einen Riesentopf Suppe gekocht, den mitgebracht. Die kamen dann auch alle. Dann haben ich thronte königinmäßig auf meinem Bett mit meinem Baby im Arm. Alle drumherum, alle haben eine Schüssel Suppe bekommen, haben das Baby bewundert, wie sich das gehört. Und dann nach einer Stunde haben wir die wieder rausgeschmissen. Und dann war gut und dann wurde ich auch langsam müde und dann wurde das Wochenbett ganz ruhig.
Dann haben die erstmal alle ihres,
alle haben das Kind gesehen, niemand war irgendwie bevorzugt oder benachteiligt. Und das war so toll, das haben wir beim zweiten Kind bei der Hausgeburt gleich auch wieder so gemacht.
Wunderbar.
Und es war großartig für uns. Ja. Ne? Genau. Ich will euch nicht sagen, ihr müsst es so machen, auf gar keinen Fall. Aber für mich war das wirklich ganz, ganz schön. Ja. Also weil auf der anderen Seite möchte man natürlich das Baby auch zeigen, und ist ja auch stolz wie Bolle und findet es irgendwie cool.
Guck, was ich da verbracht habe.
Und Besuch ist ja auch was Schönes. Es ist ja nicht grundsätzlich was Schreckliches.
Wir sind ja auch soziale
Wesen und wir wollen unser Kind natürlich auch in die Gemeinschaft, in die Familie einführen. Und
irgendwann brauchen wir das Dorf.
Ja,
und
richtig.
Das ist einige Eltern tun sich auch schwer, mal in den Gesprächen mit ihren Eltern zu gehen, zu sagen, ich weiß, ihr wollt gleich und wir würden auch gerne, ich möchte es mir nur offen lassen, wie es uns einfach geht, wie wir selber einfach den Impuls verspüren. Nur bitte seid auch okay damit, wenn wir vielleicht 2 Wochen erstmal ganz für unsere Blase so ein bisschen sorgen. Wir haben bei Hey Wow Mom auch E-Books gemacht, auch zur Wochenbettvorbereitung. Da haben wir sogar einen Großelternbrief drin, den wir mit sehr, sehr, sehr viel Empathie, sehr viel Wertschätzung auch geschrieben haben, damit auch diese Gesprächsbasis geschaffen werden kann. Ja, und das kommt sehr gut an. Einige drucken sich das richtig aus, verpacken das auch für die Großeltern und ich würde sagen, wir haben da die richtigen Worte gefunden.
Schön. Wir packen euch einen Link zu Hey Wow Mom natürlich in die Shownotes, damit ihr das finden könnt, wenn ihr das jetzt spannend findet. Dieses Besuchsthema und was können Besucher vielleicht einem Gutes tun? Da haben wir auch noch einen schönen Einsprecher von Sandra.
Liebe Jana, im Wochenbett gibt es unglaublich viele Sachen, aber vor allem ist es wirklich, finde ich, sich genährt zu fühlen, ein tolles warmes Frühstück gemacht zu bekommen, Essen gekocht zu bekommen, Freunde, die für die ganze Familie eine Riesenportion Essen vorbeibringen, ohne dann groß da zu bleiben, Kuchen etc. Ich finde, es ist viel Nahrung für die ersten Wochen und dann zwischendurch einfach mal ungefragte Dinge übernehmen, den Einkauf, was auch immer, einmal was zu putzen. Ja, das wird viel zu wenig gemacht und angeboten und unser Wochenbettriten, die es dafür gibt, sind leider auch wirklich viel zu wenig publik. Wäre schön, wenn wir da alle wieder miteinander von ganzem Herzen unter Frauen und Familien miteinander zueinander denken und finden.
Mega.
Möchte drei Ausrufezeichen dahinter
ja,
setzen?
Ja, ich mache noch einen imaginären Dance. Also Wochenbettkultur. Ja, yippie, yay, bitte. Also es gibt wirklich schöne Rituale und einfach richtig grundsätzlich eine Grundhaltung dafür. Das ist so wichtig.
Das ist ganz toll. Meine Oma hat es immer erzählt, dass das früher üblich war. Und da Nachbarinnen, ne, die haben einfach damals halt eine Hühnerbrühe gekocht, haben es vor die Tür gestellt, sind ohne was zu sagen wieder gegangen.
Das ist auch ein bisschen die Anonymität, in der wir ja so ein bisschen auch leben.
Ja, klar.
Und alle irgendwie so für sich und manche Familien ja wirklich auch sehr viel räumlich getrennt. Nur wir müssen darüber sprechen. Also wir dürfen nicht erwarten.
Mhm.
Und es ist oft so, dass auch einige, die außen an der Familie dran sind, auch nichts falsch machen wollen.
Ja, das die trauen sich nicht, ne? Genau. Und man darf das gerne anbieten und einfach auch tun.
Ihr dürft
ne?
so. Einfordern, ihr dürft euch sichtbar machen. Und wir können mitunter, also können einfach Menschen natürlich nicht in eure Köpfe gucken und sich klar werden, was ihr vielleicht brauchen könntet.
Ja, da habe ich hier noch eine schöne Idee von Sonja. Bei Sonja hat das irgendwie nicht geklappt, eine Nachricht zu sprechen, aber sie hat mir was geschrieben und hat mich gebeten, das vorzulesen. Und sie schreibt, ich bin Sonja. Und vor 5 Wochen ist unser Regenbogenbaby Jonathan geboren. Nach unserem ersten Sohn 2020 und nach einer stillen Geburt im letzten Jahr haben wir uns sehr gefreut, unseren dritten Sohn zu begrüßen. Wochenbettvorbereitungen haben wir aufgrund der Vorgeschichte sehr ernst genommen und es hat sich so sehr gelohnt. Vor allem habe ich mir vorher viele Gedanken gemacht, was ich mir wünsche und welche Bedürfnisse da sind. Mein Mann hatte Elternzeit für den ersten Monat und hat mir alles abgenommen, außer Stillen, Wickeln und Ausruhen. Es war einfach toll und ein wunderbares Geschenk. Und das größte Geschenk von Freundinnen und Familie, sie haben uns eine fette Henne organisiert und wir hatten 10 Tage lang jeden Tag leckeres, frisch gekochtes Essen vor der Tür stehen. Meine Freundin hatte das koordiniert und uns die Liste geschickt, als wir aus dem Krankenhaus heimkamen. Das war purer Luxus für uns und wir sind immer dankbar für diese Unterstützung. Finde ich auch ganz großartig.
Auch was das auf anderer Ebene bedeutet. Ich glaube auch, das schweißt auch mitunter sehr zusammen.
Das ist ganz großartig, ne? Also ich finde wirklich, bevor man irgendwie den 50. Strampler holt, irgendwie organisiert so ein Essensgeschenk. Das ist so
und
großartig.
Seien wir mal ganz ehrlich, einige Frauen sagen ja auch ganz klar, sie fühlen sich auch ein bisschen einsam, auch in der frühen Mutterschaftsphase.
Mhm.
Und ich finde auch dieses, wir gehören dazu, ja? Also dieses neue Familienmitglied gehört dazu, nur auch wir auch und ich bleibe sichtbar. Es ist dieses, oft das Baby ist geboren und gerade die Mütter dahinter verschwinden irgendwie auch scheinbar. Wenn Menschen Babygeschenke suchen oder Geschenke zur Geburt, sie kategorisieren das immer in ein, ach, oh, welchen schönen Body kann ich noch bringen,
welches Kuscheltier.
Genau, welches Spielzeug oder nur denkt da bitte auch einer mal an die Mutter und gerne auch an den Vater oder die zweite Mama.
Und das Geschwisterkind, ne? Also, dass man wirklich so guckt, was hilft dieser Familie gerade in diesem Moment.
Genau.
Jetzt sind wir ja schon ganz viel bei Ernährung. Lass uns noch einen ganz kurzen Blick auf Ernährung werfen. Es gibt ja immer so Mythen, dass man dann, gerade wenn man stillt, viele Dinge nicht essen darf. Damit räumen wir mal ganz kurz auf. Man darf alles essen.
Ja, absolut. Zack, fertig.
Ganz genau.
Probiert euch aus und guckt auch vor allem, auf was ihr Appetit habt. Und ganz oft äußern Frauen, so Essen aus der Kindheit. Also alles so, so typische Kindergerichte.
Süß.
Genau, die kommen so gerne auch auf den Tisch. Oder manche haben auch weniger Appetit. Auch das ist ja auch, dann ist es auch total hilfreich, da eine Vielfalt auch mit reinzubringen und immer mal hier einen Snack hinzustellen. Ich sehe auch einfach auch immer so diesen kleinen Schnittchenteller.
Ja.
Ausreichend trinken.
Es gibt diesen Trend dieses Wochenbett-Tabletts. Das finde ich ganz schön, dass man wirklich immer so ein Tablett hat, was man dann auch ins Bett stellen kann, wenn man gerne im Bett ist.
Genau.
Snacks gehen ja.
Nee, oder ins Beistellbett.
Oder ins Beistellbett, das ist perfekt dafür, ne? Genau. Ja. Und dass da eben, da steht dann irgendwie eine Thermoskanne mit Tee, damit das jederzeit warm ist. Und natürlich Wasser oder Säfte oder was auch immer man gerne trinkt.
Ja, das hat ja die eine Mama auch gesagt, ne? Das warmes Frühstück aus dem Ayurvedischen, glaube ich, kommt das
TCM,
auch. TCM. Ja. Kommt das ja auch. Und das ist wirklich das Wahre. Ein warmes Porridge morgens ist wirklich so nährend.
Genau, und dann auf dieses Wochenbett-Tablett eben so Snacks, die da auch einfach den ganzen Tag stehen dürfen, falls man nicht dazu kommt. Aber dass man es immer in Reichweite hat, dass man Nüsschen, ne, oder Studentenfutter, sowas, dass man ein bisschen Obst da stehen hat, dass man vielleicht hat jemand so diese sogenannten Stillbällchen, diese Energiebällchen gemacht oder
Die haben meistens ja auch mal tolle Zutaten aufwegen, um die Verdauung noch ein bisschen in Schwung zu bringen. Ja, ne? Und Stuhlweicher
zu machen. Bisschen was Vollkorniges und so. Ja. Also, dass man einfach so ein Tablett hat, was einfach schön ist, dann darf natürlich da auch noch ein Blümchen draufstehen oder so. Ne? Also einfach sowas, was schön ist, wo man sich irgendwie freut und bedacht fühlt, ne, für die Königin.
Nur also auch Eltern oder auch vor allem Mütter vergessen gerne ja zu essen und zu trinken. Ja, weil alles sich ums Baby dreht.
Ja, richtig. Ja, bei Tees, also minimale Einschränkungen, Salbeitee und Pfefferminztee geht bei manchen Frauen minimal auf die Milchmenge. Es ist nicht so.
Es gibt da keine Evidenz.
Es gibt keine wirkliche Evidenz dazu, aber
Phytotherapie ist halt auch nützlich. Ja, also auch gerade wenn wir merken, so in Erkältungs- oder Halsschmerzen, dann merken wir schon auch, wie Kräuter auch wirken können. Insofern, ja, also ruhig.
Also damit vielleicht ein bisschen vorsichtig sein.
Ja.
Ansonsten diese ganzen Stilltees, die Stilltees heißen, da denkt man ja immer, die sind stillfördernd. Mm. Also was die ja eigentlich machen, die helfen der Verdauung so ein bisschen. Ne? Die sind, das sind eigentlich Sachen, die verdauungsfördernd sind. Eine Kümmel, Anis, Fenchel ist halt einfach schön für die Verdauung des Babys vor allen Dingen auch. Das kriegt das ja ab, wenn man stillt. Boxhornklee, was ja das Allereinzigste ist, wo man sagt, das hat eine leicht positive Wirkung auf die Milchmenge, ist in den meisten Stilltees gar nicht drin.
Stimmt wohl. Ich bin ja so ein ganz, ganz großer Dänemark-Fan und für mich ist so dieses Hygge-Gefühl, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. So
die Gemütlichkeit.
Die dänische Gemütlichkeit, die sehe ich immer im Wochenbett. Ich verknüpfe das immer doll. Ich sehe diese Wollsocken an den Füßen, ich sehe die hübschen Decken, eine nette, schöne Teetasse. Und das ist ja auch ein sehr feierlicher Moment, eine sehr feierliche Phase, die deswegen zelebrieren, finde ich einfach immer schön.
Und auch oft eine Phase, wo man sich gar nicht so fühlt, ne? Ja. Also wo man so das Gefühl hat, also man ist da in seinen Schlumpi-Klamotten vielleicht, darf da ein nettes Wochenbett-Tablett stehen. Ja, jetzt ist da ja auch nochmal eine unglaubliche Umstellung für die Partnerschaft. Ne? Wir haben es initial schon kurz angesprochen, zwei werden drei.
Mindestens?
Mindestens, ja. Das macht ja wahnsinnig was. Das finde ich auch wichtig, darüber zu sprechen, dass es natürlich eine Veränderung beinhalten wird. Und klar, ne, beide finden es vielleicht super mit diesem Baby und finden das Baby irgendwie süß und so, aber dass man sich selber als Partner auch nicht aus den Augen verliert. Das kann ganz klein sein, ja? Das ist wahrscheinlich ganz klein.
Ein
das
ganz
ist
liebevoller
vielleicht,
Blick.
Ja, nochmal ein verliebter Blick oder eine Berührung oder vielleicht schafft man es, eine liebevolle Massage mal zu geben oder zu empfangen.
Leitet die Männer auch oder auch die Partnerin sehr gerne so eine Bauchmassage an oder eine wohltuende Fußmassage oder ein bisschen den Nacken kraulen. Ich finde es nur wahnsinnig wichtig, vorher noch zu sagen, bevor sowas stattfinden kann, ist es halt eben genauso wichtig, dass jede Einzelne im Wochenbett stattfindet. Weil bevor das in die Partnerschaft gehen kann, brauchen wir wirklich auch erstmal eine Verbindung zu uns selbst. Weil sonst hat das oft auch sowas, ich erfülle das Bedürfnis der anderen dadurch und nicht meine eigenen. Und erst wenn das auf so einem Niveau ist, dass sich beide wohlfühlen, dass sich beide erfüllt, bedürfniserfüllt fühlen, dann kriegt diese paar Ebenen nämlich von ganz alleine nämlich einen total guten Drive. Ja, und dann wird das genossen miteinander. Und deswegen sind Gespräche im Vorfeld so wichtig. Wie stellst du das eigentlich dann vor? Wie wollen wir so als Eltern auch sein? Und Wochenbett ist natürlich eine spezifischere Zeit, die es nochmal besonders zu besprechen geht.
Ja.
Und eine, ich sag immer so, was die Partnerschaft vor allen Dingen braucht, dann ist das gegenseitige Sehen und Wertschätzen.
Total. Und sich gegenseitig gönnen. Ja. Was gönn dir.
Gönn dir, genau.
Ja, wirklich, ne? Also, dass man nicht in dieses kommt, so ich brauche jetzt das, ich brauche, also
und du
das
kriegst
ist auch
immer
gut,
das
zu sagen,
und,
aber ne, wenn man dem anderen was gibt und dann auch selber was bekommt, das ist dann schön, ne? Dann ist man gesehen, fühlt sich gesehen und es kann einfach sein, dass zum Beispiel der Partner das Kind ins Tragetuch nimmt und zum Bäcker geht und frische Brötchen holt und die Frau geht unter die Dusche und darf mal in Ruhe duschen, ohne immer hinhorchen zu müssen, schreit das Kind jetzt gerade schon wieder oder so.
Ja.
Ne?
Genau, das ist ja manchmal, was Frauen brauchen, auch mal irgendwie 10 Minuten alleine sein. Und wenn der Partner das ständig bekommt, dann bekommt auch in der Partnerschaft so,
das kriegt dann so ein
Ungleichgewicht. Wie war das mit dem Groll und der Partnerschaft? Das ist der Tod für so eine Partnerschaft. Genau, wenn wir einfach immer sehen, der andere und die andere kriegt immer alles, was sie gerade braucht. Und ich stecke eigentlich immer zurück. Das ist einfach wirklich schwierig.
Und das ist ja, muss man ganz ehrlich sagen, so biologisch mit dem Stillen halt eh immer schon so ein Ding. Ne?
Ja.
Also, dass die Frauen eben doch nächteweise mehr wach sind, weil sie dann eben das Kind, also wenn sie denn stillen, ne, weil sie eben das Kind stillen.
Ja.
Da wird es eh schon so ein bisschen ungleich, weil das ist eben das, was man nicht abnehmen kann. Aber ich sag mal, alles andere, ne? Wickeln, drumherum Essen machen, putzen, alles, Kind kuscheln, spazieren gehen, das kann man ja alles tun.
Absolut, absolut. Ja,
insofern kann man das damit ganz gut wieder gerade rücken.
Und auch der Blick auf dieses Stillen, dass der Partner oder wie es gerne auch die Partnerin ein Gefühl dafür bekommt, was es heißt, ein Baby einfach auch ausschließlich zu stillen. Das ist ein hohes Maß an Zeit, was da für uns, die dann stillen, beansprucht wird und dementsprechend einen großen Ausgleich braucht und eben auch diese Anerkennung. Also großes Thema der Care-Arbeit, dass das einfach einen ganz anderen Wert bekommt. Ja.
Und es geht ja auch darum, die Arbeiten einfach eh schon gemeinsam einzuteilen. Ne? Es geht ja, ja nicht darum, sich irgendwas abzunehmen. Also es ist ja nicht die originäre Aufgabe der Frau, jetzt irgendwie zu putzen und zu kochen und sonst wie, sondern das ist ja, sollte eine gemeinschaftliche Aufgabe sowieso sein. Ne? Ja. Aber dass man einfach
hättest du mal was durch gesagt,
dieses Stillen, ja, genau. Also dass man eben einfach ja, dieses Stillen noch mal ein bisschen ausgleicht, indem man dann eben noch mehr Aufgaben übernimmt. Als
ja,
man
und das ist grundsätzlich Aufgabe von sowohl dem Vater als auch der Mutter ist, gemeinsam für dieses Kind zu sorgen.
Richtig.
Und dass das eine, wir müssen da wirklich über Gleichberechtigung sprechen. Und wir brauchen keinen Vater, der Aufgaben quasi von seiner Frau delegiert bekommt.
Zugewiesen bekommt.
Genau.
Nee, der muss sich die selber suchen.
Haben wir den Mental Load ja wieder auf der einen Seite. Sondern es ist einfach klar, dieses Baby, das wollten wir beide. Wir kümmern uns darum. Mhm. Und da braucht es aber, wie gesagt, weil einige Väter wirklich ja ganz anders sozialisiert sind, wirklich erstmal so ein Gespräch darüber und auch so ein paar Muster oder vielleicht auch Denkblockaden, nenne ich sie kurz mal, vielleicht echt aufzulösen.
Ja, absolut.
Ein bisschen in die heutige Zeit zu übersetzen.
Ja, und wenn das dann gut funktioniert, dann kommt man sich vielleicht auch körperlich wieder ein bisschen näher oder vielleicht auch nicht. Manchmal dauert es ja auch sehr lange, weil auch durch dieses enge mit dem Kind sein ist es ja oft schon so, dass man körperlich schon irgendwie so ständig, dass man eigentlich gar nicht mehr irgendwie was anderes möchte. Also so geht es zumindest vielen, nicht allen. Da sind wir ja auch sehr unterschiedlich. Auch da ist es gut, über Erwartungen zu sprechen und die auch vielleicht ein bisschen runterzufahren unter Umständen. Und wirklich erstmal mit kleinen, liebevollen Dingen anzufangen. Ne? Zum Beispiel so eine Oxytocin-Massage zu machen. Also das ist eine Massage im Rücken, die das Stillen unterstützt, aber die einfach auch schön ist. Ne? Also vielleicht kann man sowas anbieten. Da habe ich auch ein schönes Video für euch, das verlinke ich euch. Und vielleicht darf aus solchen kleinen Dingen dann irgendwann auch wieder mehr werden, aber auch da ist es eben so, wir sprechen ja heute übers Wochenbett, ne? Also wir sind in den ersten 6 bis 8 Wochen unterwegs und da ist es eben für viele Frauen noch völlig unvorstellbar, ne? Nach einer Geburtsverletzung, nach irgendwie alles fühlt sich irgendwie komisch an, ich muss meinen Körper erstmal wieder neu für mich gewinnen, ist es für viele nicht so die Wunschvorstellung, dann auch noch gleich wieder irgendwie mit dem Partner,
ich
der Partnerin
auch
intim zu werden. Ja, das gibt's auch. Es gibt auch die totale Ungeduld, ne?
Also
sag mal, wann dürfen wir eigentlich wieder, ne?
Ja.
Und da kann man ja auch erstmal sagen, ne, klar, also sobald alles abgeheilt ist, ne,
ja, oder
immer
wo er sehr vielleicht gerne nicht kann oder noch nicht
bereit ist.
Und sie allerdings schon, dann, ich meine, da gibt es eine Abhilfe, dass Frauen das durchaus auch alleine tun können. Immer feinfühlig aufeinander Acht geben, was sind da die Bedürfnisse. Und Sexualität entsteht ja nicht nur durch Geschlechtsverkehr oder auch Verbindungen, partnerschaftliche Verbindungen, da gibt es so viel mehr. Und in erster Linie ist dieses, wie gesagt, wie ich meinte schon, dieses gegenseitige Sehen, das A und O. Und diese Zärtlichkeiten, die kommen ja auch, und das ist ja auch das Schöne, was so ein Kind mit sich bringt, da geht die Partnerschaft oft auch eine ganz andere Ebene.
Ja, absolut. Über, ne? Wenn man vielleicht auch diese Geburt gemeinsam erlebt hat, das ist für viele echt so mindblowing. Ne?
Ja, also dieser Stolz.
Sich nochmal so unglaublich in einem anderen Kontext intim gesehen zu haben, erlebt zu haben oder auch gesehen zu haben, wie krass stark diese Frau irgendwie war, ne? Und was die da gerockt hat.
Ich bin immer ganz gerührt, wenn ich das von den Männern höre. Ja. So, also meine Frau. Wie die das gemacht hat. Mhm. Also ich wirklich und die dann so richtig so nochmal neu verknallt sind.
Ja, total.
Oder auch die Frauen dann wo das ist ja, sag mal so, in der ganzen Evolution, suchen sich ja ihren potenziellen Kindsvater sozusagen ja auch ein bisschen unterschwellig mit aus. Mhm. Und wo das dann wirklich nochmal so ein, hey, wir sind ein richtig gutes Team.
Ja,
so auf allen Ebenen, Und also ich sage immer auch gerne dazu, bitte sprecht euch nicht nur mit Mama und Papa
an.
Auch das an dieser Stelle nochmal einen ganz praktischen Tipp. Ihr seid immer noch ihr. Ja, und dieses genau in diesen Rollen halt nicht mehr zu denken, weil dann kriegt diese also ich sag mal, verliert diese Partnerschaft an Sexiness, weil einfach, ja, Mama, Papa, naja, ne? Nur, da gibt's andere Kosenamen oder was auch immer, da findet ihr einfach auch eure Sprache miteinander oder auch eure Zärtlichkeiten oder,
ja.
Nur, es zumindest im Blick behalten, dass diese liebevolle Verbindung, die ihr miteinander habt, genährt werden darf, auch um das Kind dementsprechend auf diesem Fundament zu betten.
Ja.
Also das ist für mich auch immer die Traumvorstellung vom Wochenbett, dass diese Einheit quasi aus allen besteht und dass da so viel Liebe im Raum ist. Ich denke manchmal, kann man die auch riechen. Manchmal riechst du das richtig.
Wenn manchmal du so kommst du rein und denkst, die so, Luft ist so Oxytocin geschwängert.
Ja. Wo als
apropos ich, geschwängert, ich will noch eine Sache sagen. Wenn Geschlechtsverkehr, man muss bitte daran denken, stillen verhütet nicht.
Wenn ihr jetzt sehen könntet, Jana hatte kurz den Zeigefinger oben.
Da kommt der Hebamme. Also stillen verhütet nicht. Und man kann tatsächlich auch in diesen ersten 4 Wochen nach der Geburt tatsächlich auch schon wieder schwanger werden, weil es kann sein, dass ein Eisprung da schon wieder ist. Es gibt Geschwisterkinder, die haben einen sehr geringen Abstand zueinander und manchmal ist es nicht gewollt.
Nee, wo wir aus der Stillbetreuung übergehen dann wieder in die Schwangerschaftsbegleitung.
Ja, genau, richtig, richtig.
Ja, also es ist, ja, nur genau, die wenigsten haben tatsächlich diesen Drang, nur auch das, also feel free, das
ist euer. Ja, absolut. Ja, also wenn man möchte, dann darf man bitte
gerne. Mal gerne, ihr schreibt eure Geschichte.
Sobald ihr beide wieder möchtet, ist das alles erlaubt.
Ja.
Schön, das war doch ein schöner Rundumschlag.
Ja, wollen wir noch ein bisschen was zur Vorbereitung sagen?
Unbedingt.
Weil die meisten ja sich wirklich nur auf Geburt vorbereiten.
Ja.
Und dann ist irgendwie so, dann haben wir das Größte geschafft.
Ja. No. Dann geht es auch nochmal richtig los.
Ja, Wochenbettzeit und Zeit mit Baby ist einfach auch eine riesen Abfolge.
Ja, und man kann es echt ganz gut vorbereiten. Also es gibt viele Dinge, die man tun kann. Ne? Also erstmal, was du ja initial gesagt hast, dass man so ein paar Dinge da hat. Da könnt ihr euch gerne mit eurer Hebamme besprechen, was ihr euch anschaffen sollt. Da gibt es ein paar Goodies, die euch einfach gut tun, die gut sind, da zu haben.
Bei uns gibt es auch, das nochmal nachzulesen. Wir haben das auch auf dem Blog bei uns und so. Dürft auch ein bisschen filtern.
Ja, zum Beispiel diese Ausstattungslisten, wir hatten es ja auch gerade schon, ne? Also die, das sind manchmal seitenweise unnützes Zeug, ne? Ja. Also gerade was so Pflegeutensilien dann fürs Baby und so. Ja. Also meine Güte, da darf man wirklich Geld sparen, ne? Wirklich.
Ja, weniger ist mehr. Lasst euch Zeit und kauft das dann eher lieber nach und genau, konzentriert euch erstmal ein bisschen auf euch.
So. Mhm. Und auf dieses Ankommen, ne? Ja. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall sprechen mit dem Partner, der Partnerin. Und die Familie ins Boot holen, ne? Gucken, wer kann helfen, wer kann was machen, Freunde, Familie, einspannen. Ja.
Ja.
Die mögen es. Also wenn die wissen, was sie euch Gutes tun können, man macht das doch auch selber eigentlich gerne.
Sprecht auch miteinander, wir Frauen untereinander, über die Erlebnisse und Erfahrungen auch im Wochenbett. Guckt mal, wie wenig Drama ihr da reinlegen könnt. Ja, weil gerade so in dieser sehr sensiblen Zeit nehmen Frauen alles auf. Und schaut mal, dass ihr da so ein, wie soll ich sagen, so ein sanftes Bild schafft von, das ist herausfordernd und an den Stellen hier hat mir das und das total gut getan, weil vielleicht das und das, nur versucht es nicht zu überdramatisieren.
Nee, und hebt auch hervor, was auch schön ist.
Ja, genau. Also so alles
auch über die schönen Seiten reden, ne? Damit es auch positiv geprägt wird, weil es ist ja auch tatsächlich eine ganz schöne Zeit.
Ja, sehr. Deswegen,
es ist so eine Auszeit. Also das möchte ich gerade nochmal sagen. Das ist ja auch so eine Zeit, wo man sich so aus diesem normalen Hassel mal so rausnimmt und mal so richtig so in die Ruhe geht, ne? Und so eine Auszeit. Man muss beruflich nichts erreichen. Man darf sich um sich kümmern, um sein Baby kümmern und um die Partnerschaft kümmern und um dieses neue Leben. Und das ist eigentlich auch was ganz Tolles, dass wir das haben, dass wir das so leben dürfen. Ja. Und das kann man echt auch ein bisschen genießen, ne? Und statt immer das so zu deuten, oh, jetzt bin ich total raus und alle anderen ziehen an mir vorbei und das
FOMO.
Leben. Ja, genau.
Auch wenn ihr dann gerade vielleicht beruflich jetzt nichts weiter zu wuppen habt, je nachdem wie die Selbstständigen unter euch, ist ja immer so eine Sache. Nur dieser Leistungsgedanke ist auch im Wochenbett da. Ja, zu diese Dinge, die wir auf einmal können müssen, nämlich auch stillen und so, ja.
Die häufigsten Fragen, die ich immer bekomme im Vorfeld sind, wann darf ich wieder das und das, wann kann ich wieder joggen gehen und wann ist dies und jenes, ne?
Ja.
Und ich kann das total verstehen, weil es eben so schwer ist, sich vorzustellen, wie anders alles ist.
Ja.
Im Nachhinein ist es dann immer so ganz absurd, ne?
Voll.
Was, ich wollte, ich wollte joggen gehen nach 6 Wochen. Hallo.
Ja.
Cool.
Ja, total. Oder auch dieses irgendwie zurück zur ursprünglichen, in Anführungsstrichen, Figur. Bitte nicht. Es darf alles genau so erstmal sich ganz, ganz anders anfühlen. Und vielleicht auch befremdlich. Nicht das Negative da hervorzuheben, sondern auch die Neugier zu wecken und dafür den Raum zu schaffen. Für mich ist es, Wochenbettvorbereitung ist einfach sinnbildlich Raum schaffen für alles. Dann sage ich so, schaut mal, dass ihr euch so eine Konservierung ermöglicht in dieser Zeit, ja, auch von diesen all diesen schönen Sachen. Und die helfen natürlich auch total dabei, wenn es wirklich mal ein bisschen schwieriger vielleicht lief. So, und wenn Geburt anders verarbeitet werden darf oder die Schwangerschaft verabschiedet werden darf, auch das sind Dinge, die Frauen sehr im Wochenbett beschäftigen.
Ja, die Geburt nochmal zu verarbeiten, ne? Ja. Also, dass man einfach guckt, wie ist das alles gelaufen, das nachbespricht.
Ja.
Das sind ja auch Dinge, mit denen man unter Umständen ganz schön beschäftigt ist, ne? Was eine ganz schöne Aufgabe ist.
Ja, und das auch für sich einzuordnen.
Und wie integriere ich dieses, was da passiert ist, jetzt in mein Leben, ne?
Ja.
Vielleicht ist es ja auch nicht gut gelaufen, das gibt es ja auch. Und auch dann muss man es ja irgendwann integrieren, um weitermachen zu können.
Das ist gleichermaßen ist es so cool und so, wie soll ich sagen, bereichernd, mit Frauen über ihre Stärke zu sprechen.
Ja, total.
Wenn die genau auf dieser Welle reiten, ja, dass sie das Gefühl haben, boah, was war denn das eigentlich? Und ich habe keine Schmerzmittel gebraucht oder was auch immer, völlig egal, ohne dass das wertend ist, ja, an dieser Stelle. Nur wenn Frauen von sich aus sagen, ich hatte, das habe ich richtig gut gemacht, greift euch das, und bleibt da richtig schön dran.
Das hatte ich neulich. Neulich hat eine Frau gesagt, jetzt kann ich eigentlich alles, ich kann jetzt auch Bundeskanzlerin werden.
Ja, es gibt, ich habe auch gesagt, nach dieser Geburt mit meinem Sohn habe ich gesagt, mich kriegt jetzt hier so schnell nichts mehr klein. Also wirklich, ich bin da 3 Köpfe größer quasi nach Hause gefahren. Auch wenn es heftig war mit all den Facetten, die man sich irgendwie vielleicht nicht gewünscht hat.
Vielleicht sogar gerade, weil es heftig war.
Genau.
Und dann ist man durchgekommen und dann hat man sich weiterentwickelt.
Deswegen, also Raum schaffen.
Sehr schön.
Das ist Wochenbett für mich auch.
Janine,
ja.
Ich habe dich gebeten, uns, unseren ZuhörerInnen, was mitzubringen.
Ja.
Einen Tipp, eine Idee, ein Tool, irgendwas.
Ja.
Hast du uns was mitgebracht?
Ich hatte ganz viel. Und ich habe mich am Ende dann für eine unserer, also von Hey Wow Mom, wir haben auch so ganz empowernde Affirmationskarten fürs Wochenbett. Ich darf mich wichtig nehmen, steht hier drauf. Und auf der Rückseite ist ein Impuls, den wir mitgeben, damit Frauen halt nicht es einfach nur lesen und beiseite packen, sondern da direkt wirklich mal reingehen und sagen, ja Mann, ich darf mich richtig wichtig nehmen. Und damit meine ich genau das, sich sichtbar machen, Dinge einzufordern, Dinge anzusprechen, sich abzugrenzen, ganz klar zu äußern, ich bin bedürftig, Leute. Sich selber so in den Mittelpunkt stellen, weil ihr seid einfach Dreh- und Angelpunkt in dieser ganzen Nummer. Für euer Kind vor allen Dingen, für euer weiteres Leben in eure Mutterschaft rein. Und das ist oft so, wenn das Wochenbett ein bisschen schwierig und kompliziert war, dann rüttelt das manchmal auch so ein bisschen an alles, was folgt. Ja? Und die Basis so gut zu schaffen und auch wenn sie mal unterbrochen worden ist, aus diversen Gründen, dann ist es wichtig, es nochmal nachzuholen und für sich dann nochmal wirklich so einen Restart zu machen oder ganz klar zu sagen, so jetzt ist erstmal dieser ganze schwere Teil vorbei. Und jetzt machen wir es uns nochmal wirklich so richtig. Jetzt kommen wir nochmal an.
Finde ich ganz toll. Und ich finde tatsächlich auch später noch, darf man auch immer nochmal sich dran erinnern und einfach nochmal ein paar Tage zurück ins Wochenbett gehen. Das empfehle ich tatsächlich oft, wenn es schwierig ist mit dem Stillen oder wenn es harte Zeiten irgendwie sind, dass man einfach sagt, so, und jetzt nehme ich mir mal irgendwie 3 Tage und gehe ins Bett.
Ja.
Und tatsächlich ist so abgefahren, aber es regulieren sich Dinge so unglaublich dadurch, dass man sich einfach diese Zeit für sich nimmt oder für sich und das Kind nimmt.
Ja.
Und finde ich einen sehr schönen Impuls. Ich habe auch noch einen heißen Tipp für euch. Und zwar gibt es ein wunderschönes Buch von unserer lieben Berliner Kollegin Anja Grasser, was sie zusammen mit Loretta Stern geschrieben hat, Das Wochenbett. Alles über diesen wunderbaren Ausnahmezustand. Mhm. Und ich mag es sehr gerne. Es ist ein Buch, was im Prinzip so aus 3 Teilen besteht. Der erste Teil ist für Frauen gedacht, wo sie einfach selber nochmal lernen, was passiert in meinem Körper. Der zweite Teil und größte Teil des Buches ist dann so das Wochenbettwissen. Da kann man auch tatsächlich alphabetisch Dinge nachschlagen. Finde ich total cool. Und dann gibt es einen Teil, der ist speziell für Väter gedacht. Also es ist wirklich, nimmt irgendwie alle mit und es ist ganz schön. Und ja, wenn ihr euch gerne noch ein bisschen mehr einlesen wollt, dann empfehle ich euch sehr gerne dieses Buch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Es war ein wunderschönes Gespräch.
Ich liebe den Austausch mit Kolleginnen, aber grundsätzlich auch übers Wochenbett. Also danke dir, dass ich teilhaben durfte.
Sehr, sehr gerne. Mhm. Jederzeit wieder.
Oh.
Ja, auch herzlichen Dank an alle Menschen, die für uns die wunderbaren Wochenbett-Statements gesprochen haben. Danke dafür. Also es wäre nur halb so schön ohne diesen bunten Erfahrungsschatz von euch. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und das war die erste Wochenbett-Folge. Aber zum Wochenbett oder zu den einzelnen Komponenten vom Wochenbett ist noch so viel mehr zu sagen. Es wird hier alles noch Platz finden, also seid gespannt. Mhm. Bald gibt es hier noch mehr Wochenbett-Themen. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken fürs Zuhören, für das schöne Feedback, für Sternchen und Rezensionen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr das so einem Projekt hilft. Und wir machen das ja hier alles selber. Also ich bereite hier den Inhalt vor, lade die Gäste ein. Mein Mann Boris macht die Aufnahmen und Nachbearbeitung vom Ton und ich schneide dann alle Episoden. Das ist hier echt ein Familienherzensprojekt und daher freuen wir uns wirklich über jede Sternchenbewertung und jedes liebe Wort in den Podcast-Rezensionen. Und das war der Geburtskanal. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Habt einen wunderschönen Tag und tschüss.
Macht es gut,
liebe Janine. Tschüss.